Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 4. Juli 2011 zum Thema Weltraumteleskope, den Sternen ein wenig näher. Zu Gast ist Franz Kerschbaum, Universität Wien, Institut für Astronomie. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, schönen guten Abend im Kepler Salon. Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Auch jetzt sozusagen im beginnenden Sommer. Dann möchte ich gleich vorweg was sagen. Das Programm geht weiter über die Sommermonate hindurch. Also wir haben jetzt das Programm von Juli bis Ende September schon definiert. Wird ab Donnerstag postalisch versendet an all jene, die sich dort gemeldet haben, das Programm zu erhalten. Sie können es im Web aber jetzt schon abrufen. Und es geht wirklich durch. Also es gibt keine Sommerpause beim Kepler Salon. Sie können jeden Montag und auch donnerstags hier sozusagen zu Besuch kommen. Ja, bevor wir mit dem Vortrag beginnen, möchte ich nochmal erinnern, Sie können bei der Gastronomie Keinzel jetzt bestellen. Sie können aber auch jederzeit während des Vortrags nach hinten gehen, weil er audiovisuell übertragen wird. Sie versäumen also nichts, wenn Sie sich etwas an der Bar holen wollen. Für die folgende Publikumsdiskussion bzw. die Fragerunde mit unserem Vortragenden möchte ich Sie bitten, dass Sie bitte mit Ihren Fragen warten, bis Sie das Mikrofon erhalten. Also wir haben hier hinten zwei Mitarbeiterinnen, die schauen, wenn Sie eine Wortmeldung machen wollen. Bitte aufzeigen, Sie werden dann das Mikrofon bekommen und bitte warten, dass Sie das auch haben. Es geht darum, wir zeichnen jeden Vortrag auf, damit er auch im Nachhinein im Web sozusagen nachhörbar ist. Und da ist es ganz wichtig, dass Ihre Frage auch mit aufgezeichnet wird. Bitte. Mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin tätig als Designer in Linz und bin aber schon seit Kindesbeinen an eigentlich begeistert von Wissenschaft. Und sozusagen im Zuge von dem bin ich zum Kepler Salon gekommen als Moderator, um unsere Vorträge ein wenig zu begleiten. Unser Gast, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Herrn Franz Kerschbaum. Herr Universitätsprofessor Kerschbaum, Sie können es der Biografie selber entnehmen, er war in vielen, vielen Bereichen tätig in der Astronomie, vielleicht wichtigster Punkt heute, also Sie lehren seit 2001 beobachtende Astrophysik am Institut für Astronomie der Universität Wien und leiten dieses auch seit 2009. Mhm. Wie ich auch gehört habe, Ihnen auch ein ganz wichtiger Punkt, eben Vorträge wie diesen zu halten. Mhm. Und ja, da möchte ich Sie ganz herzlich bitten, mit Ihrem Vortrag jetzt zu beginnen. Danke.
Dankeschön. Ja, es ist mir auch eine Freude, in diesem für mich wirklich so speziellen Ambiente mal einen Vortrag halten zu können. Ich rede ja relativ oft vor Publikum, aber selten so bequem, also da so zurückgelehnt. Also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte und schafft vielleicht auch ein bisschen eine intimere Atmosphäre. Und wir kommen da sicher auch noch besser ins Gespräch. Das ist ein ganz lustiges, interessantes Format für mich. Weltraumteleskope den Sternen ein wenig näher ist da der Titel, den ich da heute auch anzeige schon und die Bilder sollen dann ein bisschen illustrieren. Das E ist nicht etwa vom PowerPoint jetzt irgendwie eingefärbt, dass er Tippfehler ist oder sowas, das kennt man ja, sondern das soll andeuten, dass da heute ein bisschen erstens einmal betont werden soll, dass der Plural angebracht ist, weil typischerweise hören wir ja, das Weltraumteleskop hat beobachtet oder das Weltraumteleskop hat das herausgefunden. In breiter Öffentlichkeit ist selten irgendwie bekannt oder bewusst, dass wir geradezu eine Armada in den letzten Jahrzehnten von Weltraumteleskopen im Orbit und noch weiter darüber hinaus betrieben haben und dass auch jetzt parallel zueinander ergänzende Geräte eingesetzt werden. Das ist der eine Grund, warum das E ein bisschen in Rot hier betont wird. Und das zweite ist, das E soll auch rot sein, deswegen, weil es ein bisschen um rot-weiß-rote Thematiken auch gehen soll. Wiederum, über die Medien wird sehr oft über das Weltraumteleskop berichtet und meistens wird berichtet, dass irgendein Amerikaner oder eine Australierin irgendwas Tolles herausgefunden hat mit dem Weltraumteleskop und auch das ist nicht richtig. Es ist auch so, dass also ganz, ganz viel mit Weltraumteleskopen in Österreich geforscht wird und es geht sogar so weit, dass wir bei vielen Weltraumteleskopen auch bauend, entwickelnd mit beteiligt sind. Auch das soll heute ein bisschen Thema in meinem Referat sind, das ist schon genug der Einleitung. Beginnen wir vielleicht gleich mit der wichtigen Frage, warum wollen wir überhaupt ins Weltall gehen? Das Weltall ist ja recht ein teures Umfeld. Wenn Sie sich anschauen, das Shuttle-Programm wird ja gerade eingestellt. Und sein Shuttle-Start, ich habe da der Preisschild auf das Bildchen draufgeklebt, kostet die kleine Summe von 433 Millionen US-Dollar. In recht baldiger Zukunft können Sie es nicht mehr um den Preis mehr das Ticket kaufen, weil es eingestellt ist. Aber das ist eine teure Geschichte. Das sollte ich noch gleich am Anfang sagen. Sonst habe ich am Schluss bei der Diskussion die erste Frage sich, warum geben wir so viel Geld für sowas aus? Ich sage das gleich am Anfang. Das Ganze ist verdammt teuer. Und dafür braucht man verdammt gute Gründe, dass man sich so etwas antut. Mit Raketen ist es ein bisschen billiger, sage ich. Das kommt, da gibt es Kilopreise, die gehen runter bis 60.000 Euro. Da wird es dann schon langsam attraktiv, vielleicht seine eigene Asche ins All transportieren zu lassen. Das ist schon fast finanzierbar. Also bei kleinen Tonnagen, bei der Asche meistens so, ist das nicht so viel. Also trotzdem, es sind große Summen einfach damit verbunden. Eine vergleichbare Rakete europäischer Provenienz, die Ariane 5, kostet ca. 100 Millionen Euro beim Start. Also da geht es um große Beträge. Ein zweiter Punkt, der auch gegen das Weltall spricht, ist die Fehleranfälligkeit und insbesondere die echt mangelnde Möglichkeit, im Weltall etwas zu reparieren. Ich habe Ihnen da auf den Bildern die ersten Fotos vom Hubble-Teleskop, dem Weltraumteleskop, mitgebracht. Sie sehen den Mond, den Jupiter, den Saturn. Und das Teleskop hat auch nach unten geschaut und da zeigt es die Steuerzahler, die haben auch ein bisschen verzerrt ausgeschaut, wie es die ersten Bilder betrachtet haben. Und das soll zeigen, dieser Cartoon, dass Weltraumteleskope auch den großen Nachteil haben, dass man oben nicht reparieren kann. Da kann eigentlich leicht was kaputt werden, das kann auf der Erde auch kaputt werden. Na ja gut, dann schickt man Technikerinnen und Techniker und das Ganze ist meistens wieder saniert. Da oben ist Reparatur nicht möglich oder sehr, sehr teuer. Weil wenn man sagt, das Hubble, ja, wurde ja repariert. Naja, das Hubble, der Start hat aber 33 Millionen US-Dollar gekostet. So eine Reparatur überlegt man sich gut, ne? Wenn die Garantie abgelaufen ist, normalerweise dreht man dann ab. Ne? Also, das ist ein bisschen teuer. Das ist auch ein weiterer Grund. Sehr teuer, schwer zu reparieren, oder eigentlich, sagen wir eigentlich heutzutage, ist ein einziges Teleskop jemals repariert und nicht zu reparieren. Und das Letzte, das ist jetzt nicht mit einer Folie visualisiert. Normalerweise ist die Technik, die da oben fliegt, aufgrund der Fehleranfälligkeit sehr veraltet. Das heißt, wenn Sie am Wolle wahrscheinlich irgendein Smartphone einstecken oder ein Fotoapparat oder irgendwas, die Detektoren, die Prozessoren, die Sie in einem Smartphone drinnen haben, sind vergleichbar leistungsfähig wie die tollen Teleskopcomputer auf Weltraumteleskopen oder die Kameras sind nicht sehr viel besser. Das heißt, die Technik, die da oben fliegt, ist sehr schlecht eigentlich, sehr veraltet im Allgemeinen. Vorlaufzeiten von mehr als einem Jahrzehnt sind oft mit so einem Projekt verbunden. Technik ist eingefroren, muss einfach ganz verlässlich sein und darum nimmt man sehr alte Technik. Das heißt, ein weiterer Grund, jetzt startet man zu überteuerten Preisen, nicht reparierbar, alte Technologie. Naja, also eigentlich könnte ich wieder gehen, weil ich meine, sparen wir uns das Ganze. Da muss ja etwas sein, was uns trotzdem dazu bringt, da oben rauf zu schauen. Das erste Bild, das kommen nicht allzu viel so technische Bilder, aber und nicht so viele technische Aussagen. Aber das erste ist jeden, der schon einmal am Himmel raufgeschaut hat, in der Nacht, besonders im Winter sieht man es recht schön, aufgefallen, die Sterne funkeln. Das ist zwar recht romantisch, also wir haben das alle erlebt, es ist besonders schön, unter einem funkelnden Himmel auch im Sommer natürlich spazieren zu gehen, aber das Funkeln zerstört die Romantik bei den Astronomen und Astronomen, so sie auf astronomischer Pirsch sind, weil dieses Funkeln nicht von den Sternen kommt, also nichts Intrinsisches ist, sondern dieses Funkeln wird in unserer Erdatmosphäre erzeugt. Die Erdatmosphäre hat Dichteschwankungen und die machen die Bilder unscharf, die machen die Bilder variabel in der Helligkeit. Das heißt, ein super Teleskop am Erdboden schaut quasi durch ein Milchglas da oben rauf. Man kriegt unscharfe Bilder. Jeder, der im Teleskop schon mal geschaut hat, sieht, die Sterne werden unscharf. Man kann das volle Leistungspotenzial nicht ausnützen. Diese zwei Bildchen, da sollen das visualisieren. Das eine ist ein Bild eines Doppelsterns, wie er wirklich ausschaut. Und das zweite Bild ist so, wie man diesen engen Doppelstern halt dann ganz unscharf als riesige Kugel sieht. Wenn das ein Doppelstern sein soll, ich erkenne am rechten Bild das nicht. Und das bedeutet, dass wir ein tolles Fernrohr haben am Erdboden und das macht unscharfe Bilder. Da gibt es also heutzutage schon einige Möglichkeiten, das zu korrigieren. Trotzdem ist das ein ganz wichtiger Punkt, ins Weltall zu gehen, wo man nicht beeinträchtigt ist. Diese scharfen Bilder, die man im Weltall sieht, die man aus dem Weltall aus beobachten kann, sind ja auch mit der Grund, warum dieses Weltraumteleskop, dieses Hubble-Weltraumteleskop so bekannt geworden ist. Das ist sozusagen the heritage, also irgendwie das, wie es in die Geschichte der Menschheit eingehen wird. Es hat über Jahre die schärfsten, kontrastreichsten und fantastischsten Bilder aus dem Kosmos geliefert. Und das ist so ein Beispiel, wo man das kleine Hubble sieht, wie es auf Sternentstehungsgebiete schaut. Oder da, wie es beim Sternentod zuschaut, live dabei ist und unglaublich scharfe Bilder macht. Das waren Bilder, wie man sie vor 10 Jahren einfach nicht vom Erdboden aus machen hat können. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile gibt es auch auf der Erde durch sogenannte adaptive Optik ähnlich scharfe Bilder. Trotzdem ist es auf der Erde sehr aufwendig und Helligkeitsschwankungen kann man von der Erdboden aus immer noch nicht korrigieren. Dieses wirkliche Funkeln der Sterne ist nicht korrigierbar. Hier dieses wunderbare Feuerrad einer Milchstraße in einer Galaxie, wo hunderte Milliarden von Sonnen um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Bilder, wie sich, wie gesagt, Hubble berühmt gemacht hat. Ein wichtigerer Punkt, heutzutage noch wichtiger Punkt, ist jetzt aber der folgende. Ich habe gesagt, diese Helligkeitsschwankungen, die kann man nicht korrigieren. Sterne haben Helligkeitsschwankungen, nur sind die im Allgemeinen so gering, dass die dem Auge nicht auffallen, und dieses Funkeln ist es nicht, sondern die haben intrinsische Helligkeitsschwankungen, die haben damit zu tun, dass Sterne pulsieren, schwingen wie eine Glocke, oder ich bringe gern das Bild, ein Fass, ja, ein Fass, wenn es leer ist und man klopft drauf, klingt es anders, als wenn es gefüllt ist. Das heißt, ohne dass ich reinschaue in das Fass, kann ich sagen, ist da was drinnen, ist da nichts drinnen. Und so ähnlich machen sie dem Sternen. Sterne pulsieren, schwingen an der Oberfläche und die Art des Schwingens sagt uns, was im Inneren passiert. Und dieses Schwingen können wir beobachten unter anderem durch kleine Helligkeitsschwankungen. Und diese Helligkeitsschwankungen sind vom Erdboden aus in dieser Genauigkeit nicht beobachtbar. Das geht nur von Satelliten. Das heißt, wenn wir über das Innere der Sterne etwas lernen wollen, wenn wir Seismologie betreiben wollen, Erdbebenforschung ist nichts anderes. Wir wissen, dass die Erde einen Kern hat und einen Mantel. Nicht, weil man reingebohrt hat. Die Erde kann man ein paar 10 Kilometer reinbohren. Die Erde ist wohl viel größer, wie Sie wissen, und wir wissen, dass da Kern ist, Eisen-Nickel-Kern, das wissen wir alles. Das wissen wir, weil wir Erdbebenwellen, also Schwingungen an der Oberfläche, so genau beobachtet haben, wie sie sich ausbreiten, um ableiten zu können, wie im Inneren sich Schallwellen im Wesentlichen ausbreiten. Und das gibt es für Sterne auch. Also eine ganz spannende Geschichte, um das Innere der Sterne studieren zu können und damit verstehen zu lernen, wie Sterne im Inneren wirklich funktionieren. Das Zweite, und das ist noch faszinierend, und da passt jetzt schon der Hauspatron richtig dazu, der Kepler, Planetensuche. Die jetzt leistungsfähigste Methode, um Planeten zu finden, die um andere Sterne kreisen, ist, nach Verfinsterungen zu suchen, die Planeten dadurch zustande bringen, dass sie vor ihrem Stern vorüberziehen. Das heißt, wenn ein Stern zufällig seine Planeten in unserer Blickrichtung, in dieser Ebene hat, dann kann ein Planet vor dem Stern vorüberziehen. Nun, wie man sich leicht vorstellen kann, dieses rote Scheiberl und vor dem roten Scheiberl zieht da so ein blaues, kleines Planetenscheiberl vorüber, kann man sich vorstellen, die Helligkeit wieder ein bisschen runtergehen. Diese kleinen Helligkeiten geben uns Aufschluss. Erstens einmal, wie oft der vorbeikommt, habe ich eine Umlaufsbahn, Stichwort Kepler, keplersche Gesetze. Zusätzlich kann ich aus der Menge der Lichtabschwächung abschätzen, wie groß ist die Planetenscheibe im Vergleich zur Sternscheibe, und damit kann ich sogar etwas wie über die Dichte des Planeten aussagen. Ich kann aus den Keplerschen Gesetzen zum Beispiel die Masse ableiten, und wenn ich dann auch das Volumen kenne, kann ich eine Dichte abschätzen, dann kann ich sagen, na, ist das ein Wasserplanet, ist das ein Gesteinsplanet, ein Gasplanet wie unser Jupiter? Suchen tun wir natürlich besonders nach den Gesteinsplaneten. Das ist ja klar, eine andere Erde soll gefunden werden. Das ist eine ganz spannende Frage und eine Frage, die Kepler schon ganz stark bewegt hat. Das möchte ich hier, sage ich normal bei solchen Vorträgen nicht dazu, aber uns ist ein ganz wunderbarer Briefwechsel zwischen Kepler und Galilei erhalten geblieben. Die haben miteinander kommuniziert. Und eine schöne Geschichte ist, dass Galilei ja die Jupitermonde entdeckt hat. Er hat also gesehen, dass der Jupiter von so Körpern umkreist wird, von Sternen, also nach den Medici benannt. Und das hat er dem Kepler mitgeteilt. Und Kepler hat das natürlich ganz toll gefunden gleich und hat gefunden. Das ist natürlich jetzt der Beweis, dass Körper von anderen Körpern umkreist werden können und sie müssen deswegen keine Sterne sein. Das war also für Kepler Faszinosum. Aber er hat Angst vor einer ganz anderen Sache gehabt. Er hat gesagt, hättest du aber, ich sage das jetzt so frei aus dem Kopf heraus, hättest du aber Sterne gefunden, die um andere Sterne kreisen, dann hätte ich mich verstoßen gefühlt in das Universum des Brunos, des Giordano Brunos. Giordano Bruno, 1600, verbrannt, aufgrund seiner ketzerischen Sachen, mehr als seiner Weltanschauung, seiner naturwissenschaftlichen, hat jetzt das unendliche Weltall postuliert und überall das Leben gesehen und gesagt, alle Sterne sind bewohnt und vor dem hat Kepler eigentlich Angst gehabt. Also er hat eigentlich gedacht, und da hat er gleich einen richtigen Schluss gezogen, hättest du einen Stern gesehen, wo andere Sterne herumkreisen, dann hätte er Angst bekommen. Ne? Genau das sehen wir jetzt seit 20, 30 Jahren, oder haben wir jetzt genau diese Beobachtung, jetzt wäre es langsam Zeit zum Fürchten für den Kepler. Ne? Also genau das beobachten wir mit unseren Teleskopen, eine faszinierende Sache. Und dazu brauchen wir Weltraumteleskope wie Kepler, Corot und einige andere, die zurzeit in Betrieb sind, wo Österreich maßgeblich dran beteiligt ist. Das zeigt die nächste Folie. Wir sind bei einer Reihe dieser Projekte dabei, teilweise eigene Satelliten, die in Österreich sogar entwickelt worden sind. Breitgans auf der rechten Seite, dieser 20 Zentimeter Würfel wird heuer oder Anfang nächstes Jahr auf einer indischen Rakete gestartet werden, Helligkeitsschwankungen messen, und die beiden anderen Satelliten, MOST und Corot, sind gerade im Einsatz, und bei beiden ist Österreich ganz maßgeblich beteiligt. Man sieht hier zum Beispiel die Bodenstation bei uns in Wien auf der Unisternwarte, diese Radioschüssel, mit denen wir die Daten dieser Spürhunde sozusagen im All nach Planeten suchen und nach Sternschwingungen suchen, betreiben. Ja? Also eine ganz spannende Geschichte. Ist aber jetzt immer noch nicht der Kern meines Vortrages. Interessiert mich sehr, finde ich ganz spannend. Nur ich nutze für meine Arbeit noch eine andere positive Eigenschaft des Weltalls auch. Das ist das einzige Diagramm, das Sie sehen werden, und das kann man fast nicht anders darstellen. Das soll Folgendes visualisieren. Sie wissen, die Astronomie ist im Wesentlichen abhängig von der elektromagnetischen Strahlung. Alles, was wir vom Weltall empfangen, ist Licht, das zu uns kommt. Wir können nicht hinfliegen. Das ist, was wir sehen, ist Licht. Und Licht ist nicht nur sichtbares Licht, sondern geht vom Radiobereich über den Infrarotbereich, über den sichtbaren Bereich, dort durch diesen Regenbogen dargestellt, über das Infrarote, bis zur Röntgen- und Gammastrahlung drauf. Also die ganzen Bogen, Ultraviolett, all das ist vorhanden. Und nun ist es so, dass diese Strahlung, diese elektromagnetische Strahlung, nur zu einem Bruchteil auf die Erde überhaupt runterkommt. Nur dort, wo dieser Regenbogen eingezeichnet ist, und ganz auf der rechten Seite, wo Radiowellen steht, kann Strahlung aus dem Universum zum Erdboden runterkommen. Alle anderen Strahlungen werden in der Höhe ausgefiltert in der Atmosphäre, die hier eingezeichnet ist. Das ist eine graue Fläche, die Sie sehen, so punktiert. Und auf der linken Seite, ich kann jetzt mit keinem Pointer hinsehen, sehen Sie in Kilometern die Höhe aufgetragen, in welcher Höhe dieses Licht sozusagen zu Ende ist. Wenn Sie also die Gammastrahlung hernehmen, muss man in 40 Kilometer Höhe fliegen, damit man überhaupt was vom Weltall sieht. Deshalb sind wir blind auf dem Erdboden. Jetzt könnte man sagen, na, was ist mir die Gammastrahlung, das ist mir eigentlich egal. Ne? Aber Sie können sich vorstellen, dass das natürlich nur ein Bruchteil der Information des Universums ist, wenn es nur in diesem schmalen Streifen im Sichtbaren was sehen und im Radiobereich. Alle anderen Regionen sind so, dass sie hoch rauf müssen, zumindest auf Berge, mit Ballons fliegen müssen oder sogar ins Weltall fliegen müssen, um diese Wellenlängenbereiche beobachten zu können. Ja? Das sieht man sehr schön auf der nächsten Folie einfach als Bild visualisiert, warum sich das auszahlt. Und zwar habe ich hier den gleichen Ausschnitt, da brauchen Sie auf kein Detail schauen, den gleichen Ausschnitt unserer Milchstraße als Band dargestellt in verschiedensten Wellenlängen. Das geht vom obersten Bereich von der Radiostrahlung bis ganz unten zur Gammastrahlung. Ja? Und das Einzige, was wir sehen können, vom Erdboden aus, mit unseren Augen und unseren großen Teleskopen, ist das, wo das Auge, dieses hübsche Frauenauge hier abgebildet ist. Das ist die einzige Region, die wir sehen vom Erdboden aus. Ja? Und das Zweite, was wir vom Erdboden aus sehen, ist ganz oben, wo so ein Radioteleskop ist. Das sind die obersten zwei Streifen. Und alle anderen Bereiche kann man vom Erdboden aus nicht beobachten. Und das Bild soll eben zeigen, alles andere schaut anders aus. ist komplementär. Schaut oft ganz umgekehrt aus. Wenn Sie sich das Augen, auch die Augenlinie anschauen, wo das Bild der Milchstraße mit dem Auge ist, das schaut so fleckig aus. Fleckig in der Mitte, sehr so dunkle Bereiche. Ja? Die Zeile darüber ist genau die gleiche Himmelsregion. Da ist dort, wo es beim Auge schwarz ist, wo man nichts sieht, ist da gerade hell. Da leuchten Dinge, die man beim anderen nicht sieht. Das heißt, das ist ein, ich möchte das Wort nicht verwenden, aber die ganzheitliche Sicht des Universums ist nur möglich, wenn man wirklich alle Wellenlängen verwendet. Das heißt, wir sehen nicht einmal die Hälfte, wenn wir nur vom Erdboden aus beobachten. Und das ist für mich fast der wichtigste Grund, Weltraumteleskope einsetzen zu können. Heute rede ich, und das ist jetzt, kommen wir schon eigentlich zum Kernpunkt meines heutigen Beitrags, über Infrarot-Astronomie, Wärmestrahlung. Jetzt beginnt der Sommer, da kennen wir uns immer besser aus mit der Wärmestrahlung, aber im Winter ist es ja fast noch besser. Wir kennen alle die wunderbare Strahlung, die jetzt von so einem wohligen Kamin ausgeht. Im Winter rundherum ist es kalt und diese Strahlung, die uns da trifft vom Kamin, das ist Infrarotstrahlung, das ist Wärmestrahlung, wie sie in Regionen rötlicher als unser Rot, das unser Auge noch sieht, ausgestrahlt wird. Körper, je wärmer sie werden, je heißer sie werden, desto mehr leuchten sie in Bereichen, die auch unsere Augen sehen können. Wenn ein Körper abkühlt, wenn ihr Ofen, ja, wenn ihr Ofen den so richtig zur Rotglut bringen, na, dort sehen sie schon was. Wenn er kühler wird, dann leuchtet er immer mehr, nur mehr in der Infrarotstrahlung. Da sehen sie mit den Augen immer, aber der leuchtet immer noch. Wir alle leuchten. Wir haben auch Wärmestrahlung, die wir aussenden, die können wir nicht sehen. Aber Sie kennen es vielleicht vom Flughafen. So eine Thermobildkamera würde uns wunderbar abbilden, ob wir Fieber haben. Das haben Sie ja gemacht bei dieser Hysterie, da was wird diese Krankheit da geheißen? Ich glaube, es war eher Kopfkrankheit. SARS oder? SARS, es war eher so eine Kopfkrankheit, aber die Leute haben uns halt alle narrisch gemacht mit dem und da haben sie ja dann, ich kann mich noch erinnern, auf den Flughäfen dann mit Infrarotkameras gefilmt, ob irgendeiner ein bisschen eine Temperatur hat. Na jedenfalls, oder Häuser filmt man ja auch und schaut, ob man bei den Fenstern rausheizen und so. Ne? Gut, Sie kennen die Infrarotstrahlung natürlich auch eben durch dieses Bild, Thermokamera des Hauses oder Ihre Infrarotfernbedienung. Das ist natürlich jetzt keine astronomische Fragestellung. Was interessiert astronomisch bei der Infrarotstrahlung? Naja, ich habe schon gesagt, wenn Sachen kälter werden, dann leuchten sie im Infraroten. Überall dort, wo es kälter wird im Universum, wo sich zum Beispiel Moleküle bilden, wo Staub auskondensiert, was nicht mehr so heiß ist wie in der Nähe der Sterne, ein bisschen weiter weg, da gibt es kalte Materie und diese kalte Materie, die leuchtet im Infraroten. Die bleibt dann ganz verborgen, wenn man das nicht hat. Da sieht man die Sterne leuchten, aber dass da drumherum so viel anderes leuchtet, das bemerkt man gar nicht. Und das sind oft die spannendsten Phasen, also wenn Sterne geboren werden oder wenn Sterne sterben, dann sind sie meistens so mit Staub eingehüllt und Moleküle und das Zeug spielen eine Rolle. Das sind die spannenden Phasen im Sternenleben. Eine zweite Sache, die ist auch ganz lustig, im Infraroten ist das Universum durchsichtiger. Das haben Sie eigentlich alle schon gesehen, nämlich bei dem einen Bild, wo ich ja gesagt habe, das Auge, das sind so dunkle Regionen, da sehen Sie manchmal gar nichts. Und im Bild darüber, das war ein Infrarotbild, da hat man plötzlich was gesehen. Da sieht man durch diese dunklen Wolken, die im Vordergrund sind, durch. Das heißt, das dürfen Sie jetzt nicht aufzeichnen, kurz einen Cut machen, wenn Sie so einen Physiker vorspielen, verliere meinen Job. Die Infrarotstrahlung ist die Röntgenstrahlung der Astronomen. Das ist ein Blödsinn natürlich, aber wir schauen mit der Infrarotstrahlung durch Dinge durch. Ja? Weil Infrarotstrahlung eben nicht aufgehalten wird durch so kleine Staubkörner und so weiter, und das geht da wunderbar durch und wir können in Regionen reinschauen, in so einen Sternentstehungskokon, wo gerade ein Stern geboren wird, wo man im sichtbaren Bereich außen einen wunderschönen Nebel sieht, den die Linzer dann toll beobachten, mit dem Fernrohr wunderschöne Fotos machen, aber sie sehen nicht wirklich rein. Und richtig rein, wenn man bei der Geburt dabei sein will, braucht man Infrarotstrahlung und das ist auch eine ganz tolle Geschichte, dass es da durchsichtig ist. Das Letzte, auf das könnte man auch kommen, Sie wissen alle, das Universum dehnt sich aus, wird größer und dabei kommt es zur sogenannten Rotverschiebung. Das heißt, das Licht von fernen Körpern, von fernen Galaxien, die von uns wegfliegen, dieses Licht wird Richtung rotes Licht verschoben. Das heißt, wollen wir diese Galaxien, diese fernsten Galaxien besonders gut beobachten, müssen wir im Roten oder sogar im Infraroten nachschauen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich nennen wollte. Jetzt kommen wir schon zu dieser tollen Sternwarte. Das war ein Schluck von meinem Cola. No? Ich habe Ihnen dieses Weltraumteleskop Herschel, mit dem wir jetzt gerade arbeiten, sogar mitgebracht, hier im Maßstab 1:50. Das große Teleskop, das Original, das könnte man hier reinlegen, das müssten sie das nächste Mal vielleicht organisieren, das muss man logistisch, was mit diesem Denkmalschutz geht, da müssten wir den Fenstern was machen, ich habe sie hergeschrieben, das ist 7x4 Meter groß und hat 3,25 Tonnen, ich glaube, das geht vielleicht mit der Feuerwehr oder mit der Stützlast, ich weiß nicht. Ich darf jedenfalls damit noch fahren. Ich habe einen B-Führerschein, also 3,25 Tonnen darf ich noch pilotieren. Ein Spiegeldurchmesser hat es von 3,5 Meter. Das ist immer das schönste Beispiel. Das Hubble hat nur 2,5. Ja? Ja? Das Hubble haben die Amerikaner gebaut und die Europäer haben 3,5 Meter. Das ist ein größeres Teleskop, ist zurzeit das größte. Natürlich haben die Amerikaner schon was auf Lager, was dann noch größer sein wird. Da sind wir aber auch wieder beteiligt dran. Das James-Webb-Teleskop. Wie gesagt, das ist jetzt das größte Teleskop. Sie können sich vorstellen, also das ist ein sehr massives, großes Teleskop mit 3,5 Tonnen und 7 Meter Länge ist das was sehr Großes. Wurde 2009 auf Arane 5 gestartet, da werde ich noch dazu was sagen. Und hat im Wesentlichen drei Messinstrumente. Das wissen Sie ja, ich meine, ein Teleskop allein ist ja noch nichts. Man muss hier hinten was dranhängen. Wenn's, wie gesagt, ich nehme wieder die Linzer als Beispiel, die Astronomen in der Linzer Gemeinschaft hier, die ja ganz tolle Ausrüstung haben, die ganz wirklich kompetitive Forschung auch betreiben. Und die investieren wahrscheinlich genauso viel Geld, ich weiß nicht, irgendwie so mit so Nicken in meine Richtung, in ihre Kameras und Zusatzinstrumente oft, wie in die Teleskope. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das denkt man sich, der gibt so viele tausende Euro für ein Teleskop oder was auch immer. Die Kamera, die ja hinten dran hängt, ist oft noch teurer als das Teleskop. Das ist, die Zusatzinstrumente machen ein Instrument, ein Teleskop erst auf, und das ist da ganz genauso. Also da sind drei Messinstrumente dran. Das HiFi, das ist ein Radioempfänger. Das Spire, das ist so ein Thermometer, der Bilder macht, der macht so Thermobilder sozusagen, könnte man sich vorstellen. Und das Pax, das macht Spektren, spaltet das Licht aus und macht die schärfsten Bilder. Und beim dritten Instrument, bei dem Pax-Instrument, haben wir mitentwickelt. Es haben an allen Instrumenten Österreicher industriell mitgearbeitet, auch bei Herschel-Komponenten, gesamte. Aber bei Pax selbst waren wir ganz wichtig beteiligt und da möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Und da muss ich wieder ausholen. Warum haben wir da mithelfen müssen? Die normalen Weltraumteleskope, die sind alle in einer Höhe von ein paar hundert Kilometer, fliegen die so herum. Das Hubble muss ja, weil es ja repariert worden ist mit dem Shuttle, in einer Höhe sein, wo das Shuttle hin kann. Und das Shuttle ist eigentlich kein wirkliches Weltraumfahrzeug, würde ich fast sagen. Das fliegt in ein paar hundert Kilometer Höhe. Das ist so, ich meine, jetzt kann ich nicht sagen, von Wien, so gehen wir von Wien nach München, also das ist, müssen wir hier ein bisschen weiter fliegen, aber das ist keine große Distanz, ein paar hundert Kilometer, ich meine, das ist bei einem 12.000 Kilometer Durchmesser Globus, ist das wirklich die Staubschicht auf dem Globus, ne? Das ist noch nicht wirklich Weltraum. Und diese Teleskope, die in einer Höhe von ein paar hundert Kilometer fliegen, die haben ein Problem nicht, nämlich den Funk. Das kann man leicht runtersenden, die Daten über ein paar hundert Kilometer kann man mit Amateurfunk noch wunderbar arbeiten. Das ist kein Problem. Wir haben uns aber gedacht, bei diesem besten Teleskop, das es jetzt gibt, das besonders sensitiv messen soll, das besonders empfindlich ist jetzt gerade für Infrarotstrahlung, wollen wir es wo platzieren, wo die Umgebung weniger stört. Weil wenn ich um einen 12.000 Kilometer Kugel herumkreise, ein paar hundert Kilometer Höhe, dann ist eigentlich der halbe Himmel durch die Erde ausgefüllt. Man denkt sich so immer, das ist eine Kugel, aber das ist keine Kugel. Das ist nicht viel besser als vom Flugzeug rausschauen. Das ist eher durch die Kameras, dass das von der Space Station so gebogen ausschaut. Aber das ist nicht, überlegen Sie sich das einfach von den Winkeln, das ist immer noch sehr flach. Das heißt, der halbe Himmel ist Erde. Und man kann eigentlich nur in eine Richtung raufschauen, so wie am Erdboden, ja. Also das ist nicht viel besser. Und das heißt, die Erde strahlt es ja. Die ist ja warm, die leuchtet ja. Die leuchtet kräftig, haben wir gesagt. Die leuchtet auch im Infraroten. Und da will ich doch mein tolles Teleskop nicht hinplatzieren. Jetzt haben wir uns einen Platz gesucht, der wirklich kalt ist, ja. Wo die Erde, aber auch die Sonne und der Mond in einer Richtung stehen. Und das ist, wenn man von der Erde aus betrachtet, Richtung Sonne genau in die Gegenrichtung fliegt. Da haben wir die Sonne, das sieht man sehr schön, die Erde wird vom Mond umkreist und wir fliegen genau in die Gegenrichtung. Und wenn wir dorthin fliegen, in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung, das ist mehr als dreimal so weit wie der Mond. Das ist nicht so ein bisschen, sondern das ist so richtig Weltraum. Ne? Wenn man dorthin fliegt, ja, so weit war noch kein Mensch. To go somewhere where nobody else was there before. Also, das ist wirklich weit weg. Das ist wirklich out there. wenn man dorthin fliegt, hat man plötzlich ein Problem, das man im erdnahen Orbit nicht hat. Wie bringt man die Daten darunter? Sie wissen das ja von Mars-Sonden, von Jupiter-Sonden, dass die da beim Vorbeifliegen von einem Planeten in ein paar Stunden tausende Bilder machen und dann brauchen sie 3 Wochen, bis die Bilder runterschicken. Das können wir uns aber mit einem Weltraumteleskop nicht erlauben, weil wir wollen ja dauernd Bilder erzeugen. Und wir müssen die Bilder über diese Entfernung runterbringen. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem, weil wir wenig Sendeleistung haben, weil wir schlechte Computer haben, Sendeleistung haben wir auch wenig, weil das nur mit Solarzellen Strom erzeugt werden kann. Wir haben schlechte Computer, speichern können wir nichts. Auf was wollen wir warten? Wollen wir 3 Jahre warten und dann 20 Jahre runtersenden? Das geht auch nicht. Das heißt, wir haben einen Flaschenhals. Unser PAX-Instrument für die Computerfreaks unter Ihnen erzeugt 4 Megabyte Daten pro Sekunde, da lacht auch jeder, weil jeder Fotoapparat tut das heute. Das ist alles kein Problem. Nur können wir aber nur pro Sekunde 120 Kilobyte auf die Erde übertragen. Das heißt, wir haben einen Faktor 40 zu viel Daten. Nun könnte man sagen, okay, ich fahre auf Urlaub und mache 1000 Fotos und jedes 40. hebe ich auf und zeige es her. Das ist eine gescheite Idee bei unseren Urlauben, weil die Freunde wollen ihre Fotos eh nicht sehen. Also ein 40. ist meistens auch nicht die Highlights des Urlaubs. Ne? Nur wir machen lauter gute Fotos und überlegen sich, was wir da machen. Also wir wollen nicht nur ein 40. runterschicken, wir wollen alles runterschicken. Das geht aber nicht. Jetzt haben wir einen Flaschenhals. Und genau dieses Problem hat ihm österreichische Technologie gelöst, auf sehr schlechter Hardware. Wir haben also da oben einen Computer, nur mal die letzte Zahl für die Technikinteressierten. Wir haben 4 Megabyte RAM. Also ich glaube, meine Uhr, die ich da habe, hat mehr. Ne? Und wir haben einen Computer, der hat, ich muss immer wieder hinschauen, weil es nicht gab, 18 Megahertz. Ich meine, Sie können beim G-Book einen Computer geschenkt mit 1 Gigahertz. Also es ist einfach ein Drama. 18 Megahertz. Ein Computer, da müssen wir zurückdenken, da denkt man so Mitte der 90er Jahre oder was, das war schon schlecht eigentlich. Ne? Also das ist ein sehr schwacher Computer, aus guten Gründen schwach. Nicht, weil wir gespart haben, sondern der da oben funktioniert in diesen Strahlungsfällen dann kein schnellerer mit der Technologie um 2000 herum circa. Also das ist sozusagen damals das Beste, was es gegeben hat, der spezielle Prozessor. Und wir müssen dieses Datenverarbeitungsproblem lösen, das haben wir gemacht. Wir bereiten die Bilder in einer Art und Weise aus. Wir wissen sehr viel, wie diese Bilder aufgebaut sind. Nehmen nur die Information, die wir brauchen, schmeißen Sachen weg, wo wir wissen, das ist wissenschaftlich nicht wichtig. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil wir das nachher nicht umkehren können. Wenn wir quasi die Rosinen weggeschmissen haben und den Kuchen runterschicken, ist vielleicht auch gut, aber die Rosinen hätten wir gern gekauft. Also wir sollten doch die Rosinen runterschicken. Und das ist eine sehr kritische Sache und das hat uns Entwicklungszeit von, würde ich sagen, 6-7 Jahre gekostet, um da die optimalen Algorithmen zu finden, um die Daten auch so zu kennen, die Detektoren, was die für Charakteristiken haben und was auch für Daten reinkommen, damit dieses Problem gelöst wird. Ich gehe da jetzt nicht auf Details ein, aber im Wesentlichen läuft es damit, dass man Dinge mittelt, die sich nicht verändern, dass man Dinge wegschmeißt, die man nicht braucht. Also eine komplizierte Geschichte, wo wir zusammengearbeitet haben, auch mit anderen Institutionen, aber das war die Hauptaufgabe, die wir gehabt haben. Ein paar Bilder jetzt noch zum Start, dass Sie so ein paar Dinge noch haben, wie wir gearbeitet haben. Im Jahr 2008, im Herbst, haben wir die ersten Tests gemacht, wo alles zusammengebaut war, der große Satellit, da sieht man ein bisschen, wie das von den Größenordnungen ist, ist dann schon in eine Vakuumkammer gekommen. Auf der linken Seite sehen wir, wie die Messinstrumente zusammengebaut worden sind und unten dieses Bild, was sich so immer verändert, das waren unsere ersten Bilder am Boden noch, da haben wir sozusagen reingeleuchtet ins Teleskop und auf unseren Detektoren mit unseren Messverfahren haben wir da so wandelndes Licht gehabt. Das war das erste Licht, das war noch irdisches Licht, aber natürlich trotzdem spannend, dass das damals zumindest schon funktioniert hat. Ein großer Sprung, Februar 2009. Das Ganze hätte übrigens schon 2007 fliegen sollen. Das dauert immer länger, man testet und was weiß ich alles. Dann haben wir geglaubt, im Herbst 2008 fliegen wir. Dann wäre sie alles ausgegangen, auch mit dem Schiff noch rüberfliegen, die ganzen Sachen. Das ist ja nicht so trivial, so einen großen Satelliten zu transportieren. Die Zeit ist davongelaufen. Jetzt musste dieser Satellit mit mehr als 3 Tonnen Gewicht, gefüllt mit 2000 Liter flüssigem Helium, geflogen werden. Ich meine, Sie haben wahrscheinlich alle schon mal Ihr Duschgel ausgetrunken oder weggeschmissen am Flughafen und weil es mehr als 100 Milliliter war und so, das kennen wir ja alle, dass wir da gequält werden. Wir haben mehr machen wollen. Wir wollten nicht 100 Milliliter, nicht 200 Milliliter mitnehmen. Wir wollten 2000 Liter. Und jetzt auch nicht irgendwas Harmloses, so wie destilliertes Wasser, sondern flüssiges Helium. Das ist eine Bombe. Ja? Wenn das verdampft, dann gibt es eine große Explosion. Transportieren, und da wurde es einen Sondervertrag mit einem Antonov-Betreiber gegeben, der einer der zwei Antonovs, die für Transportzwecke zur Verfügung stehen. Da hat einen sicheren Transportcontainer wurde da gebaut, und der Kranfahrer dort, der hebt gerade jetzt den Herschel-Satelliten da rein. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man so einen Satelliten reinhebt, der so eine gute Milliarde Euro wert ist. Der braucht gute Nerven, ne, die er da gerade reinschiebt, gefüllt mit dieser Sache. Und der Satellit wurde dann eben im Februar 2009 von Amsterdam, vom Schiphol Airport, den kennen Sie vielleicht, in der Nähe sind die Testeinrichtungen in Esteg, transportiert nach Französisch-Guyana. Es ist also sozusagen nicht zu verzollen gewesen, man bleibt ja da in der Europäischen Union, ist ja quasi nur nach Frankreich geliefert worden. Äquator auch nach Frankreich geliefert worden, man hat auch die Taxirechnung dort nur mit Euro bezahlen können. Ganz knapp am Äquator, wie Sie hier sehr schön sehen, diese orange Fläche ist Französisch-Guyana, knapp am Äquator, wo man eben sehr, sehr gut starten kann, wo man viel Schwung von der Erdrotation für den Start mitnehmen kann, um Treibstoff zu sparen. Das ist etwa 40%iger Treibstoffeinsparung oder umgekehrt 40% mehr Nutzlast im Vergleich zu einem Start in Kasachstan zum Beispiel, wie es die Russen machen mit den Soyuz-Raketen, die jetzt auch ab Herbst in Französisch-Guyana starten werden, weil sie eben so viel besser dort starten können. Also ein ganz toller Startplatz. Hier sehen wir schon am 13.05.2009 den Rollout, wo auf der Spitze einer 770 Tonnen schweren Ariane 5 Rakete der Satellit montiert war. Da war es ziemlich heiß, und 2 Stunden lang wurde dann von der Montagehalle auf dieser im Ganzen über fast 990 Tonnen schweren Startplattform wurde eben zum Startpad gebracht, und am 14. knapp zum Mittag wurde dann gestartet, ganz erfolgreich, gemeinsam mit dem Planck-Satelliten. Man sieht ja diese wunderbare Startsequenz, war ganz eine spannende Geschichte. 20 Minuten vor dem Start hat man noch gar nichts gesehen. Es hat geschüttet, gedonnert, grausliches Wetter und aufgeklärt, und 2 Minuten nach dem Startfensterbeginn ist losgegangen, also weggeflogen. Die ersten 2 Minuten, wann die Booster, die vollen Triebwerke alle eingesetzt sind, wird pro Sekunde ca. 10 Tonnen Treibstoff verbrannt. Also 10 Tonnen pro Sekunde. Also ärgern Sie sich nicht, hier wäre 5 Liter auf 100 Kilometer. Da wird für wenige Kilometer sehr viel mehr Treibstoff verbraucht. Selten, aber doch. Nach 2 Minuten werden die Booster abgesprengt, die am Anfang diesen extremen Schub erzeugen. Und dann hat man das zentrale Triebwerk, das etwa 700 Kilogramm pro Sekunde verbrennt. Das ist Wasserstoff und Helium. Helium wird nicht gut brennen. Wasserstoff und Sauerstoff. Und das brennt dann insgesamt 25 Minuten, dann ist vorbei. Dann ist der Satellit eigentlich auf 90 Grad um die Erde herumgeflogen. Er hat zum Mittag dieser sozusagen gestartet. Er muss ja in die Nachtrichtung der Erde, er startet zum Mittag rauf, muss in die Gegenrichtung, fliegt auf 90 Grad um die Erde, und dann zielt er ja, dann kommt er dann, wenn er das so herumfliegt, also 180 Grad hat sich gedreht, aber 90 Grad um die Erde herumfliegt, dann fliegt er schon in die richtige Richtung. Nach 25 Minuten ist alles vorbei. Die Startfirma übergibt den ausgepackten Satelliten. Das ist schon das erste Bild vom Satelliten, wo Sie da unten so Wolken sehen. Mit dieser glänzenden Hülle, da hat der Herschel-Satellit mit seiner kleinen Webcam, die wir unten montiert gehabt haben, nach unten den oberen Teil der Abdeckung der Rakete noch fotografiert. Das war das erste Bild, und da ist er schon quasi 90 Grad um die Erde herumgeflogen und ist dann eineinhalb Monate im Wesentlichen geflogen in die Richtung, wo er hin muss, an diesen Punkt in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung, wie es bei dieser Trajektorie ganz unten rechts angedeutet ist. Na, wir haben in der Zeit die ersten Testaufnahmen schon gemacht, jetzt mal eingeschalten, geht der Computer überhaupt, das war ja alles ausgeschaltet natürlich, wir haben gebootet, gesehen, das funktioniert alles. Nach knapp einem Monat haben wir den Deckel aufgemacht, ganz was Wichtiges, das sage ich extra dazu, der Deckel, wenn er zublieben wäre, wäre es finster geblieben, diese Abdeckklappe. Wo, glauben Sie, kommt dieses kritische Bauteil her? Aus Österreich. Hat eine österreichische Firma gemacht, Ruhrk Austrian Aerospace, hat diesen Deckel, der den ganzen oberen Teil abgedeckt hat, wo das Licht reinfällt, gebaut in Österreich, Was Kritisches gibt's fast nicht. Wenn das zubleibt und nicht aufgeht, ist das Ganze umsonst. Eine ganz tolle Technologie, wo man sehr, sehr stolz sein können. Als der Deckel dann offen war, wurden dann die ersten Testaufnahmen gemacht. Das ist nicht so eine Testaufnahme. Wir haben uns natürlich Dinge angeschaut, die wir schon kennen, die andere Satelliten vorher angeschaut haben. Das war ein Feld 2,2 Grad in der Milchstraßenebene. Das war auch in den 90er Jahren revolutionär, dass man das so gesehen hat. Vom Boden hat man, und vom Satelliten hat man auch keine besseren Bilder machen können, als wir da erstmals hingeschaut haben, hat so ausgeschaut. Ich glaube, man kann ohne jetzt technische Detailbeschreibungen sagen, also ich gehe vielleicht nur mal zurück, dass der Informationsgewinn schon gegeben ist und dass ein noch nicht mal optimal kalibriertes Instrument, da haben wir noch Probleme gehabt, ein halbes Jahr Probleme gehabt mit dem Ding, bis alles perfekt funktioniert hat, im Oktober 2009, also relativ kurze Zeit nach dem Start, schon fantastische Bilder liefern konnte. Und das ist hier gar nicht wiedergebbar, weil die Auflösung vom Monitor gar nicht so ist, dass Sie da die Details sehen. Also der Unterschied ist eigentlich noch größer. Letzter Punkt, und dann beginnt schon die Fragerei, dann können wir uns da schon ganz darauf konzentrieren. Ich habe versprochen, nicht viel mehr als eine halbe Stunde einmal selbst was zu erzählen. Was machen wir jetzt gerade? Was ist jetzt gerade das Thema bei unseren Forschungen, die wir durchführen? Ich interessiere mich besonders für den Sternentod. Ich bin so ein Astropathologe sozusagen. Ich schaue mal an, wie geht es mit Sternen zu Ende? Oder eher Forensiker könnte man fast sagen, Sternenforensiker. Also ich schaue mal, was da passiert mit Sternen, wenn es an Sterben geht. Wenn ihnen der Treibstoff ausgeht, da beginnen sie zu pulsieren, verlieren Masse und diese Masse wird an die Umgebung abgegeben. Und da habe ich hier so schön eingezeichnet, so ein bisschen den kosmischen Materiekreislauf. Wir beginnen ganz oben links, da steht Urknall. Ja? Im Urknall hat es im Wesentlichen nichts gegeben. Das war ein bisschen Wasserstoff, Helium und Lithium, also sehr langweilige chemische Elemente, aus denen könnte man nicht viel machen, außer Luftballon aufblasen. Aber wer würde blasen? Also es wäre wirklich langweilig mit Helium und Wasserstoff, würde das Lithium nichts helfen. Und erst durch Sterne, die entstanden sind, aus diesem Medium, für einen Stern braucht man nicht mehr als Wasserstoff, konnte sich im Universum etwas ändern. Die Sterne haben zu brennen begonnen, wie sie sich verdichtet haben, und im Inneren der Sterne sind schwerere chemische Elemente erzeugt worden. Ein Stern produziert ja seine Energie, indem er Wasserstoff zu Helium verbrennt und Helium zu schwerem bis zum Kohlenstoff, Stickstoff, das geht rauf bis zum Eisen. Also der verbrennt es und es werden immer schwere Elemente erzeugt. Naja gut, das wird nun nichts helfen, wenn der Stern stirbt und das bleibt auf dem Haufen und dann wäre es langweilig, dann hätte es auch nichts geändert. Aber Sterne tun uns den Gefallen, die explodieren am Schluss oder lösen sich teilweise zumindest auf und diese erzeugten schweren chemischen Elemente werden an die Umgebung abgegeben, verteilen sich und wenn dann neue Sterne entstehen, spätere Sterne entstehen, dann haben sie schon diese schweren Elemente, diese Lebenselemente dabei. Ich sage bewusst Lebenselement, weil Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, das hat ja auch irgendwie mit uns zu tun oder mit dem Silizium, auf dem wir hier stehen, die Erde und so. Also das ist alles sehr wichtig, das könnte es ja alles mit dem Helium nicht geben oder mit dem Wasserstoff. Das heißt, diese Phasen, wo am Schluss das Material erzeugt wird und verteilt wird, sind besonders spannend, weil da lernen wir, wie verändern Sterne die Umgebung. Und darum schauen wir ja an, wie die Sterne das tun. Wie erzeugen sie schwere Elemente und wie fliegt es weg und wie viel fliegt weg? Wie schnell hat sich das alles verändert? Das schauen wir genau an. Und da schauen wir uns eben solche Sternenwinde an oder so aus denen die Explosionswolken, die man da unten rechts sieht. Das sind also diese kritischen Phasen, die dann nach mehreren durchlaufen dieses Zykluses rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot dazu führen, dass man oben nach orange abbiegen kann und irgendwie kann man dann Planeten erzeugen. Ja, und vielleicht auch Erden erzeugen und Leben hervorbringen. Das ist also erst nach mehreren Durchläufen möglich und darum ist es wichtig, wie schnell geht es, wie viel kann man da erzeugen. Und das machen wir. Und das haben wir jetzt gerade beobachtet. Das sind jetzt wirklich Bilder, die wir mit Herschel beobachtet haben. Zuerst, das waren teilweise so bildhafte Vorstellungen, Modellvorstellungen. Da sehen wir jetzt wirklich vier so Explosionswolken von sterbenden Sternen, die gerade Material, Staub in dem konkreten Fall, silikatischen Staub, also sowas, aus dem man Erde bauen kann, die Erde besteht zum guten Teil aus Silizium, an die Umgebung abgeben. Dieses Material fliegt mit 15 Kilometer pro Sekunde vom Stern weg, verteilt sich, und wenn nachher ein neuer Stern steht, dann hat er das Material schon und kann daraus einen Planeten bauen. Also wir sehen direkt, wie die Planetenbausteine in der Umgebung verteilt werden. Da kann man nicht genau analysieren, wie schnell fliegt es weg, wie ist es zusammengesetzt. Da haben wir auch andere Minerale entdeckt. Spinel zum Beispiel, Korund, Olivin, das kennen wir von den Vulkanen zum Beispiel. Ne? Also ganz viele Materialien. Wir sehen auch das Gas, was davon fliegt. Wir sehen, da fliegt Kohlenmonoxid davon. Interessant, da fliegt CO2, da fliegt Wasser davon, da wird Wasser erzeugt. Das sind also Quellen sozusagen und dieses Material kann nachher weiterverwendet werden, um zur Verfügung zu stellen, um Planeten zu bauen, um dort diese Materialien zu haben. Wir haben auch angeschaut, wie passiert dieser Mischprozess mit der Umgebung. Das Material fliegt nicht nur weg, sondern die Sterne fliegen ja da herum durchs All, die bewegen sich ja alle. Und da haben wir einen gefunden, der besonders schnell fliegt. Der fliegt mit 100 Kilometer pro Sekunde durch seine Umgebung. Diese orangen Flecken da im Hintergrund sind seine Umgebung. Der Stern, ja, der helle Punkt in der Mitte bei dem oberen Bild, der hat da vorne so richtig eine Bugwelle. Dieser Bogen, den Sie da auf der einen Seite sehen, das ist so richtig die Front, wo sein Material, das von ihm wegfliegt, mit der Umgebung zusammenstößt. Da sieht man, wie sich das mischt, ja, wie sich das erhitzt, wie das Material prozessiert wird. Und wenn Sie beobachten wollen, wenn Sie den Stern sehen wollen, diesen hellen in der Mitte, dann besuchen Sie im Winter Ihre Linzer Sternwarte oder gehen selbst vor die Tür, den sehen Sie mit freien Augen, das ist der Betelgeuse, der Alpha Orionis ist das. Ein ganz heller Stern am Himmel. Der ist ein ganz prominentes Objekt im Orion, ein Wintersternbild, das ist ja immer Sommer, da geht das nicht so. Wir müssen noch Geduld haben, aber den Stern können Sie am Abendhimmel im Winter nicht übersehen. Der wird nur vom Sirius übertroffen an Helligkeit, das ist ein ganz helles, prominentes Objekt, ein bisschen rötlich, also auch deswegen auffallend. Da gibt es sich einen zweiten hellen im Orion, das ist der Riegel, der ist eher so blau, das ist der ein bisschen rötliche. Nur sehen Sie von dem gar nichts, also von dem, was wir da beobachten, gar nichts. Das geht eben nur mit den Satelliten, da sieht man, was der verliert und mit es kollidiert mit seiner Umgebung. Abschließend noch zwei schöne Bilder und dann bin ich schon fertig. Wir haben natürlich nicht nur sterbende Sterne angeschaut, sondern wir schauen uns auch Sternentstehungsgebiete an. Da auf der unteren, rechten unteren Seite ist eine Blase, wo gerade ein Stern entsteht, wo es einen Kokon rundherum hat. Oben sein Blick in die Milchstraßenebene und auf der rechten unteren Seite ein Blick in das frühe Universum, also ganz weit zurück. Jeder Punkt, den Sie da sehen, ist eine ferne Milchstraße, eine ferne Galaxie am Anfang des Kosmos. Also man kann auch da ganz, ganz viel lernen. Und das letzte Bild, um nochmal zu zeigen, wie wichtig es ist, mehrere Teleskope gleichzeitig zu verwenden, nicht nur ein Teleskop zu haben, nicht nur eine Sache sich anzuschauen. M31, das ist die schönste Nachbargalaxie von uns, die können Sie auch im Fernrohr beobachten, da können Sie mit Amateurmitteln schon schöne Bilder machen, so Bilder, wie man es hier links oben sieht, eine wunderschöne Spiralgalaxie, ein sehr bekanntes Objekt, wunderbar zu beobachten. So schaut es im sichtbaren Bereich aus. Wenn wir uns das Ganze mit dem Herschel-Satelliten anschauen, schaut so aus wie ganz auf der rechten Seite. Das ist dieses orange Bild. Ganz auf der rechten Seite. Wenn Sie sich das anschauen, das ist fast komplementär. Das, was beim einen hell ist, ist beim anderen dunkel. Dort, wo so dunkle Bänder sind, leuchtet es plötzlich ganz besonders. Und auf der rechten unteren Seite ist eine Röntgenaufnahme dieser Galaxie, wo Sie die ganz heißen, jungen Sterne sehen. Ja? Das heißt, ganz unterschiedliche Ansichten und das mittlere Bild führt diese Dinge, Infrarot und Röntgen, zusammen und zeigen, wie komplementär das ist. Wir sehen rundherum Sternentstehungsgebiete, in der Mitte sozusagen den Motor der ganzen Galaxie, die ganz massive Sternentstehung. Das heißt, wir verwenden mehrere Werkzeuge, um gemeinsam etwas über unsere, in dem Fall unsere wunderschöne Nachbargalaxie zu lernen. Etwas, was wir im sichtbaren Bereich überhaupt nicht sehen würden. Da würde man diesen Kern nicht so sehen und da würden diese Staubwolken, diese orangen Staubwolken überhaupt nicht sehen. Also eine ganz komplementäre Sache. Und ich habe als Überschrift geschrieben, Weihnachtsgeschenk. Dieses Bild wurde um die Weihnachtszeit heuer beobachtet. Und wir haben alle lang darauf gewartet, weil das ist die größte Nachbargalaxie, die wir so haben. War einfach klar, dass das spektakuläre Bilder geben wird und an dem Bild wird wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahre jetzt geforscht. Also da sehen Sie nur Ausschnitte davon hier projiziert. Also das ist eine ganz spektakuläre, tolle Sache. Das heißt, wir warten jetzt noch bis 2013, hoffen wir, dass das Helium reicht. Jetzt geht es erst richtig los, also ganz viele Sachen kommen auch auf uns zu. Wir haben noch viel vor zu beobachten mit dem Gerät. Ich hoffe, es funktioniert noch relativ lang. und fasziniert uns noch weiter, so wie dieses Gerät auch Kinder fasziniert, die dieses Lego-Modell gebaut haben. Dankeschön.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es einige Fragen gibt. Ich weiß nicht, ob es schon Meldungen gibt irgendwo. Hier vorne. Könnt ihr das Mikrofon bitte warten, danke.
Bitte, warum heißt das Weihnachtsgeschenk M31?
Ja, M31 ist schnell erklärt. Ein französischer Astronom, ein ganz fleißiger, hat vor mehr als 200 Jahren den Himmel ganz genau durchforscht und geschaut. Der hat sich eigentlich für Kometen interessiert. Also der war so, wieder die Linse. Die Linse interessieren sich sonst für Kleinplaneten und auch Kometen. Und der hat immer neue Objekte oben entdecken wollen. Und da haben ihn so nebelige Flecken, die immer an einer Stelle stehen, gestört. Und darum hat er den Himmel untersucht und hat sich aufgeschrieben, wo sind Nebelflecken, die sich nicht bewegen, die man mit Kometen verwechseln könnte. Und der hat eine Liste gemacht von M1 ja, bis M, glaube ich, 100, irgendwas sie wissen. 110, genau, hat er durchnummeriert, die sind uninteressant. Und der hat den ersten Katalog sozusagen gemacht von diesen nebeligen Flecken am Himmel, wo keiner eine Idee gehabt hat, was das ist. Und das waren halt in weiterer Folge, sind wir draufgekommen, das sind die Galaxien, das sind Sternentstehungsgebiete und so weiter. Also das sind sehr interessante Dinge, ich würde nicht sagen interessantes Kometen, aber wichtiger schon, klarerweise, weil es natürlich ganz große Sternsysteme sind. Und der hat einen Katalog gemacht, den Messier-Katalog, wie man heute nennt, und da ist halt das die Nummer 31. Und Weihnachtsgeschenk habe ich kurz schon angedeutet, die Beobachtung haben wir heuer zu Weihnachten gemacht und wir haben uns riesig darauf gefreut. Und das wurde wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr wurde das Bild publiziert und darum habe ich das jetzt geschrieben, Weihnachtsgeschenk.
Und darf ich noch ein zweites fragen?
Ja, bitte.
In diesem Raum haben schon zwei Mitarbeiterinnen von Ihnen, die also Doktorinnen sind.
Ja.
Ich glaube, eine heißt mit Vornamen Konstanze.
Zwinz, ja.
Die Frau Zwinz, ja. Und die zweite könnte Susanne heißen. Aber ich glaube,
Susanne nicht Elke Billert-Lohinger vielleicht? Oder ja, Susanne?
Ich glaube, die Frau Dr. Zinzer Susanne Zwinz. Die beobachtet das Pulsieren speziell junger Sterne.
Genau. Auch mit so Weltraumteleskopen.
Jetzt auch mit Weltraumteleskopen.
Genau.
Also vom Boden aus.
Und vom Weltraumteleskop aus. Die verwendet auch den Corot-Satelliten, der ganz kurz gezeigt worden ist sogar.
Mhm. Also sie macht nach wie vor Nachtdienste auf hohen Anden.
Macht sie auch. Also, wir machen alle auch erdgebundene Beobachtungen. Das wird dadurch nicht abgelöst. Es gibt ganz große Teleskope auf der Erde, die Dinge können, die man vom Weltall aus wieder nicht machen kann. Ich kann auf die Erde kein Teleskop mit 10 Meter Spiegeldurchmesser aufstellen. Das gibt es im Weltall noch nicht und wird es nicht so schnell geben. Oder ich kann nicht auf der Erde 15 Meter Antennen auf mehrere Kilometer verteilt aufstellen. Das geht gerade im Prinzip, das ist das ALMA-Teleskop. Also solche Dinge gehen vom Weltall aus nicht. Oder sie gehen von der Erde aus viel, viel billiger und dann macht man es dort. Das heißt, das ergänzt sich, ist keine Konkurrenz.
Und wie heißt der Berggipfel, wo das Observatorium ist, aus dem Sie beobachtet?
Das könnte der Paranal sein, das könnte La Silla sein. Es gibt ja viele Berge, auf denen Sternwarten stehen. Aber die Europäische Sternwarte hat drei Standorte. Das ist La Silla, das ist der erste Platz in der Nähe von La Serena, wie die Schwammerl am Berg entlang die Teleskope stehen. Da gibt es Paranal, wo das Very Large Teleskop positioniert ist, ein bisschen nördlicher davon, Nähe von Antofagasta. Und dann gibt es noch am Altiplano in etwa 5.500 Meter Höhe die neuen Beobachtungseinrichtungen des ALMA-Teleskops. Das ist in der Nähe von San Pedro de Atacama. Ja, das sind drei Standorte.
Die meisten dürfen in Chile sein.
Die sind alle in Chile, weil eben die Europäische Südsternwarte lang sich überlegt hat, wo hat man die räumlichen Gegebenheiten, wo ist auch natürlich das politische Umfeld so, dass das funktioniert, wo positioniert man sich. Und da ist natürlich jetzt Chile ein ganz herausragender Beobachtungsort. Vergleichbare Beobachtungsbedingungen sind nur auf Hawaii am Mauna Kea zu finden. Und ist natürlich ganz klar, dass ein einziger Berg nicht konkurrieren kann mit einem ganzen Land, von der Fläche einfach. Man kann am Mauna Kea nicht so viele Dinge hinstellen. Das heißt, es war eine gute Entscheidung, das in Chile zu machen.
Und sind die diese Observatorium von den Erdbebengebieten weit genug entfernt.
Die sind nicht weit genug entfernt. Es gibt natürlich Einflüsse von Erdbeben, die sind aber dort zum Glück sehr elastisch und die Dinge werden so gebaut, dass Erdbeben bis jetzt keine großen Probleme erzeugt haben. Nur kann man, das hört sich jetzt blöd an, astronomische Teleskope sinnvollerweise nirgendwo aufstellen, wo man sicher vor Erdbeben ist. Warum? Weil alle guten Beobachtungsplätze weltweit in tektonisch-vulkanisch aktiven Regionen sind. Das ist einfach so, weil die Erde uns ärgert. Ja? Und das ist eigentlich ganz logisch, wenn wir uns das überlegen, warum ist das so? Wo ist denn ein hoher Berg? Das ist, glaube ich, schon interessant. Wie kriegt man einen hohen Berg? Also entweder kriegt man einen hohen Berg dadurch, dass zwei Platten zusammenstoßen und was sehr hoch auffalten. Das bewirkt aber, wenn so der Berg entstanden ist, dass das meistens in der Mitte von den Platten ist. Dann haben wir jetzt den Berg irgendwo in der Mitte des Kontinents. Da kann man nicht gut beobachten, weil da ist rundherum kein Wasser, da flimmert die Luft, da ist keine tolle Luftströmung. Ist einfach schlecht zu beobachten. Darum bauen wir nichts am Himalaya. Das wäre ja fast Weltraum. Aber dort ist immer schlechtes Wetter. Das wissen Sie, die brechen ja dauernd ihre Klettereien ab. Ne? Das morgens, weil das Wetter so schlecht ist. Nicht, weil sie müde sind. Ne? Die fallen ja dauernd runter. Also dort baut man nichts hin auf die hohen Berge in Kontinentalgebieten. Und wenn man die zweite Möglichkeit, einen hohen Berg zu kriegen, ist nicht ein Vulkan. Ne? Ein hoher Vulkan. Das ist jetzt damals die Kanarischen Inseln. Teneriffa ist ein gutes Beispiel. Ne? La Palma ist ein gutes Beispiel, da haben sie rund ums das Wasser, besser geht's nicht. Oder sie haben Hawaii, sie Mauna Kea ist auch ein Vulkan. Die eine Ausnahme gibt's noch, und das ist eine ganz lustige Situation, und die Situation hat man nur in Südafrika, also in Namibia, und hat's nochmal, in Südamerika, dass wir die Bergketten ganz knapp auf der Westseite der Kontinente hat. Die Westseite ist deswegen wichtiger, weil die ganzen Luftströmungen immer von Westen nach Osten gehen, die ganzen Hauptströmungen. Das liegt mit der Erdrotation und Corioliskraft und verschiedenen Effekten zusammen, dass die ganzen Hauptwindrichtungen immer aus der Richtung sind. Und dort auch die kalten Meere sind. Auf der Seite, Sie sollten einmal in Namibia baden gehen oder in Chile baden gehen, dann vergessen Sie, dass das Wasser in den Tropen ist. Am 20. Breitengrad, das Wasser ist kalt, genauso wie es auf Hawaii auch kalt ist. Man denkt immer, Hawaii ist so super, es ist ein relativ kaltes Wasser. Auf den Kanarischen Inseln ist es für die Breite ein relativ kaltes Wasser. Das ist im Mittelmeer viel wärmer und das ist nördlicher. Ne? Und dort haben sie kaltes Wasser, das hat ein ganz tolles Astroklima. Weil das ist eine ganz stabile Luftschichtung und der Berg ist hoch. Und da haben sie in Chile den Vorteil, dass dieses Faltengebirge der Kordilleren runter recht knapp an der Küste liegt. Und dadurch haben sie eigentlich die Hauptwindrichtung vom Meer her. Da ist quasi der erste Berg wie eine Insel. Und darum baut man sozusagen auf diese ersten hohen Berge das rauf und dann ist man quasi auf einer Insel und hat eigentlich Luft, die vom Meer kommt. Also das ist jetzt ein bisschen erdgebundene Astronomie noch gewesen, die aber auch, glaube ich, interessant ist. Jetzt gehen wir aber darüber.
Okay, danke. Ich hätte zwei Fragen.
Das bin ich schon gewöhnt.
Sie haben erwähnt, dass dieser Satellit in ungefähr 1,5 Millionen Kilometer ja. Entfernung von der Erde ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, auf einer Linie Sonne-Mond.
Das heißt, Sonne-Erde. Sonne-Erde.
Das heißt im Schatten sozusagen. Wie? Ja. Bremst man dieses Ding im Zielgebiet ab?
Gar nicht. Es auf die gar nicht. Fahren? Man bremst nicht ab, sondern man schießt so, dass dort liegen bleibt. Das ist so, ich weiß nicht, im Winter spielt man das so Eisstockschießen, da geht das auch, ne? Da gibt's diese Bürstler, ne, die so bürsteln, dass das dann gerade dorthin geht, die haben wir nicht dabei, weil wir schießen dort genauso hin, dass er genau dort ankommt. Da gibt's keinen Treibstoff, ganz geringe Treibstoff mehr, um ein bisschen zu korrigieren. Aber der muss so genau geschossen werden, der arbeitet sich ja das schwere Feld sozusagen im Sonnensystem hoch und bleibt dort gerade, kommt so an, dass er dort genau die Geschwindigkeit hat, dass er mit Hilfe der Erdschwerkraft auch die Geschwindigkeit hat, die er braucht für eine Kreisbahngeschwindigkeit an diesem Ort. Das ist toll, ja. Das ist eine Gratulation an die Ariane Space, die Firma, das haben nicht wir gemacht. Die haben einer der das sind einfach ganz tolle Raketenschießer. Die haben das ganz toll gemacht. Die haben die ersten 25 Minuten so genau gezielt, dass nach 1,5 Monaten das dort wirklich eine Punktlandung ist. Wo man dann mit ein paar 10 Kilo Treibstoff noch ein bisschen korrigieren kann, aber das ist ganz wenig. Es ist sogar so, das muss man sagen, ich meine, der Vortrag könnte ja 5 Stunden dauern und da muss ich sagen, ich könnte viel mehr erzählen beim Reden schon, aber es ist gut, dass es für Fragen dann noch was überhaupt. Zum Beispiel, wir haben einen Faktor 10 mehr Lade-, Regelungs- und Bremstreibstoff mitgehabt, als wir gebraucht haben, weil die Ariane Spass so einen tollen Start hingelegt hat. Das war einer der besten Starts, die wir jemals gemacht haben. Wirklich, es war Zufall, da kann ja viel schief gehen. Da kann beim Start irgendwas nicht ein Vogel in die Rakete fliegen und dann wird so gebremst. Das ist ein wirklich perfekter Start. Alles hat gepasst, der Wind war richtig, da kann ja viel schief, das sind ja kleine Effekte oft schon. So, dass die wirklich, also ein Zehntel nur des Lagekontrolltreibstoffs bis zur Ankunft verbraucht hat, also ganz minimal. Hm?
Okay, zweite Frage. Ihr Institut hat die Algorithmen entwickelt, haben Sie gesagt, die Daten um den Faktor 40 reduziert.
Genau.
Und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, wenn da ein Fehler drinnen steckt, dann...
Können wir zwar die Software rückgängig machen, wir haben die Software auch schon abgedatet, also wir können... Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Wir haben also knapp vorm Start, die haben das Teleskop noch geputzt drüben und wir haben ein Software-Update noch gemacht. Wirklich, das ist kein Schmäh. Haben also was rübergeschickt, da musste noch gar nicht hinfahren. Das wurde mit dem dortigen elektronischen System schon draufgespielt. Also wir haben auch jetzt schon Software-Updates gemacht. Einfach weil dort sind die Bedingungen natürlich ein bisschen anders als erwartet. Ich meine, dort war noch keiner so lang und die Daten sind ja, wenn wir alles von den Daten wüssten, müssten wir sie nicht beobachten. Also da hat sich schon was verändert von unseren Annahmen. Zum Beispiel haben wir nicht gewusst, wie der Satellit mit Sonnenstürmen umgeht. So Sonnenstürme, wie wir jetzt gerade erlebt haben, das ist ein hartes Strahlungsfeld und diese harte Strahlung stört die Detektoren, die Computerkerne abstürzen, alles Mögliche. Und wir haben einfach dort andere Erkenntnisse, als wir es vorher hatten. Und können jetzt gewisse Dinge anders machen als damals und das besser machen. Wir können nur besser komprimieren und dadurch müssen wir weniger wegschmeißen zum Beispiel. Also wir versuchen ja nicht unbedingt 40. Uns ist ja lieber, wenn wir nur 30, Faktor 30 reduzieren müssen, weil es weniger Fehler gibt oder sowas. Und das machen wir. Da sind wir ganz flexibel. Das ist ein adaptives System.
Jetzt trotzdem nur die Frage, wie wird so ein System getestet?
Naja, erstens einmal, dass man erst einmal sehr genaue Vorstellungen sich zuerst mal Gedanken machen muss, was soll es können, ein genaues Pflichtenheft, was werden die Bedingungen sein und was habe ich für Zielhardware. Und das wird zuerst einmal nur modelliert mit Simulationssystemen, dann hat man die Zielhardware schon, die da läuft, wo man diese Tests machen kann. Und wir haben auch jetzt immer noch diese Zielhardware ganz repräsentativ bei uns vorhanden. Natürlich, wir müssen jedes Update, jede Änderung natürlich zuerst in Wien bei uns testen, dann haben wir eine ganz genaue Instrumentenkopie auch in München noch, wo das dann nochmal gemacht wird und wenn das dort abgenommen ist, irgendeine Änderung, wird die dann über Darmstadt nach Perth geschickt, nach Australien und in Australien von der Bodenstation wird es alle 2 Tage gibt es dann Kontakt, kann man Software aufspielen. Und das muss natürlich extrem verlässlich sein, wenn wir da was an Virus aufkriegen sozusagen und das Ding oben sagt, ja, weiß nicht, mag funktioniert nicht mehr oder macht dann Blödsinn und wir können das nicht mehr resetten, da kann keiner von resetten auf und dann ist es vorbei. Ne? Also es muss sehr, sehr genau getestet werden. Und das machen wir halt einfach. Wir versuchen jede Eventualität, und da gibt es lange Prüflisten, was man alles wieder prüfen muss, was die Sollsachen sind, dass nichts gestört wird. Das ist ähnlich wie bei einem Flieger halt, dass man wirklich Checklisten durchgeht. Man hat also nicht, kann man nicht jede Eventualität überprüfen, aber man hat halt kritische Tests, die man auf der Erde durchführt, wo man sagt, wenn das geht, geht das dann oben auch. Also, aber im Prinzip sind das ähnliche Testverfahren, und das macht Ihnen jetzt gleich Angst, wie man auch zum Beispiel Software für Atomkraftwerke testet. Ne? Ne? Das sieht man auch, dass so schief gehen kann, ne? Genau. Aber es ist, ich würde denen nicht unterstellen, dass die schlecht testen unbedingt. Es ist halt nicht alles getestet worden. Es ist halt manches nicht bedacht worden. Das zeigt einerseits, die haben ihren Job sicher gut gemacht. Das ist viele Eventualitäten haben die bedacht, aber es könnte auch etwas Neues dazukommen. Was zeigt, dass ein Test nicht funktioniert? Dass wir auf etwas kommen, das könnte passieren. Das ist das Risiko, dass man bei einer Weltraummission, das war meine erste Folie oder die zweite Folie, hat, dass etwas schief geht, was man nicht mehr reparieren vielleicht kann. Könnte sein, ne?
Ja. Ich habe gleich 3 Fragen. Die erste ist allerdings ganz kurz.
Immer mehr, ja.
Was geschieht, wenn das Helium zu Ende ist? Aha. Geht's da noch irgendwie weiter? In 2 Jahren wird das schon der Fall sein?
Ja.
Oder muss man abschalten?
3 Fragen.
Alle 3 gleich.
Und wenn sie zusammenpassen?
Ja, na, die anderen sind ein bisschen
ganz anders. Helium, einfache Geschichte, das Helium aus ist vorbei. Das ist vorbei. Das Helium wird verbraucht. Das dampft ab. Das Helium ist nötig zur Kühlung des Satelliten auf nur 7 Zehntel Grad über dem absoluten Nullpunkt in den kältesten Stellen. Und der Großteil der Messinstrumente ist circa auf 2 Kelvin. Und wenn das Helium weg ist, ist es vorbei. Da könnte man sagen, ja, warum bringt man nichts hin? Weil das nicht geht. Das macht alles viel teurer und ist gescheiter, einen neuen Satelliten dann zu bauen, letztlich. Okay. Das wäre viel zu aufwendig.
Und die zwei anderen Fragen hängen irgendwie zusammen. Mhm. Nun sind wir ja verwöhnt vom Hubble Space Teleskop. Eine unglaubliche Fotoflut ist auf uns niedergegangen. Und Ähnliches oder vielleicht sogar Besseres haben uns wir astronomischen Laien von Herschel erwartet. Noch ein größerer Spiegel, ein Spiegel, der von vornherein funktioniert hat und nicht verzerrte Fotos geliefert hat. Und trotzdem ist das Ergebnis ein bisschen dürftig. Ich lese astronomische Zeitschriften und sehe selten ein Foto von Herschel. Liegt es daran, dass es im Infrarot einfach weniger tolle Sachen gibt? Oder macht die NASA einfach eine bessere Öffentlichkeitsarbeit und verkauft sich
das? Ich würde sagen, eigentlich beides trifft ein bisschen zu. Erstens einmal würde ich sagen, grundsätzlich gibt es schon eine gewisse Bildpräsenz schon. Ich habe Ihnen heute auch ein paar Bilder mitgebracht, die durchaus spektakulär sind. Andererseits, und das ist schon ein technischer Hintergrund, die Bilder bestehen aus sehr viel weniger Pixel. Das ist einmal der erste wichtige Punkt. Das heißt, wenn ich weniger Pixel habe, sind sie im Allgemeinen, im Infraroten, die Satelliten vor Herschel, der ISO-Satellit, ja, der hat in den Wellenlängen, wo der Herschel beobachtet, 2x2 Pixel. Also nicht Megapixel, sondern ja, nicht Millipixel sind es auch nicht, aber 2x2 Pixel, also 4 Pixel. Da sind Bilder mühsam. Ne? Also da kommt man nicht zu solchen Wallpapers für den Computer gleich, das war also mühsam. Herschel hat jetzt mehr Pixel und man kann natürlich Karten machen, aber das ist mühsam, dauert lang, die Kalibration ist sehr aufwendig. Wir kriegen das jetzt langsam in den Griff, große Karten zu machen. Wir haben schon spektakuläre Bilder, Sie haben ja ein paar tolle Bilder auf ihn gesehen, nach einem halben Jahr waren schon da welche dabei, aber es sind einfach nicht so viele. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist natürlich auch ein ganz valider Punkt. Es ist so, dass das Europa einfach da, sage ich berechtigt, unberechtigt, eine andere Politik fährt. Ich habe um 2000 herum für die Europäische Weltraumagentur in einem wichtigen Komitee gearbeitet und wir haben uns damals sehr mit der Öffentlichkeitsarbeit der ESA beschäftigt. Und wir haben evaluieren lassen, was da jeweils für Outreach für den ganzen Bereich Öffentlichkeitsarbeit investiert wird. Und nur so als Vergleichszahl, das Space Telescope Science Institute in Baltimore, das das Hubble Space Telescope betreibt, hat etwa 120 Leute, die für Outreach zuständig sind. Nur für dieses Weltraumteleskop. Dann gibt es aber auch die ganzen Wissenschaftler weltweit und alle Unis machen da auch mit. Ja? Und ich lasse Sie raten, wie viel zu dem Zeitpunkt Outreach-Personen die ESA hatte, die ganze, für alles, ja. Das waren 2,5. Also 4 Köpfe und Fulltime Equivalent waren es 2,5. Ist nicht überraschend, dass der Output ein anderer ist. Das ist einfach eine Frage, wie viel Geld stecke ich rein und wie viel kommt raus. Und gar nicht, ich meine, die Amerikaner machen es besser vielleicht auch noch, aber es ist letztlich einfach, wie viel nehme ich in die Hand. Das ist also ein großer Unterschied. Es ist seit damals, würde ich sagen, ein bisschen besser geworden, aber wirklich nur ein bisschen. Ein bisschen, es sind mehr Leute, aber trotzdem ist, würde ich sagen, der Support der Wissenschaftler und der Output deutlich geringer. Ich kann mich gut erinnern, auf der ersten Herschel-Tagung, die wir gehabt haben, haben sie uns groß vorgestellt, es gibt ein neues Bilderportal, ja, wo die tollsten Herschel-Bilder anklickbar auf der Milchstraßenebene angezeigt werden. Das haben wir auch Webseiten gekriegt, da müssen wir es hinschicken, die Sachen. Gut, entweder tun es die Wissenschaftler nicht, oder die machen nichts damit. Ich habe vor 2 Wochen auf diese Seite geschaut, das ist jetzt mittlerweile fast 2 Jahre her. Nein, 2 Jahre ist es noch nicht, ja, ein gutes Jahr ist es her, Entschuldigung, das ist nicht falsch, so ein gutes Jahr ist es her, weil wir denen ein Bild geschickt haben und keine Reaktion bekommen haben. Ja, weil wir haben gerade eine tolle Publikation zur Mira, tolle Bugstoßwelle, wir haben es auch den Upload-Leuten geschickt, ist noch nichts gekommen bis jetzt, vielleicht wird es ein Astronomy Picture of the Day, aber wir haben es denen geschickt und haben gedacht, was gibt es denn bis jetzt? Und ich glaube, 5 oder 6 Bilder sind auf dieser einsamen Milchstraße verstreut sichtbar. es geschieht einfach wenig. Vielleicht sind die Wissenschaftler in Österreich, in ganz Europa anders, ich weiß es nicht. Also ich zähle mich selbst nicht zu denen, die nicht versuchen, nach außen Sachen zu kommunizieren, tut es auch, wo es geht. Aber es gibt wenig Support, einfach wenig Geld dafür vorhanden. Mich unterstützt oder uns unterstützen nicht große Outreach-Teams, PR-Teams, die uns das alles machen, weil selber als Wissenschaftler hast du was anderes zu tun. Ich kann da ein kurzes Interview geben, aber die Materialien und Hochglanzfolder produzieren, das kann ich nicht auch noch machen. Also das ist letztlich eine Mischung. Es ist einerseits eine Mission, die nicht so spektakuläre Bilder leicht produzieren lässt, aber ich glaube, es sind schon einige tolle dabei, und andererseits aber auch, das Geld ist einfach reingesteckt.
Ja, meine letzte Frage hängt unmittelbar damit zusammen. Ja. Ich muss ja euch Astronomen wirklich Bewunderung zollen. Wie schafft es ihr mit so einer abstrakten Sache, die eigentlich nichts mit dem wirklichen Leben auf der Erde zu tun hat, so gewaltige Steuermittel zu lukrieren, die ja wir zahlen letztendlich? Und darum sollte es auch auf gute Öffentlichkeitsarbeit machen, dass uns füttert es mit Daten und wir gerne bereit sind, sozusagen die Steuern dafür zu zahlen. Wie schafft es ihr trotzdem, solche unglaublichen Mittel zu lukrieren? Ich denke jetzt an das Webb Space Teleskop, ich denke an das ELT, das Riesenteleskop, das Europa bauen wird. Wie macht ihr das?
Ja. Das ist bewundernswert. Das machen wir mit den gleichen Methoden, mit denen wir erreicht haben. Du siehst jetzt nicht da am Donaustrand Café oder Eischleckend sitzen und sich hier antun, hier reinzusetzen. Das ist offensichtlich das gleiche Faszinosum steckt drin. Warum machen sie nicht das? Es war ganz lustig, beim Ausmachen des heutigen Termins war meine erste Frage an die Organisatorin. Ich habe zu ihr gesagt, meinst du das ernst? Am 4. Juli, 4th of July, da sitzen die Leute am Strand oder die Amerikaner singen die Nationalhymne. Da kommt doch niemand. Aber ich meine, sie haben bewiesen, dass dieses Thema offensichtlich sie da herbringt. Es gäbe ja die Frage, warum tun sie sich das an? Ist das so uninteressant? Haben sie wirklich schon alle Eissorten durchprobiert? Also ich weiß es nicht. Also im Ernst dazu muss ich sagen, ich glaube, wir sind als eine anwendungsferne Naturwissenschaft mit Abstand die attraktivste. Wir tun ja viele andere ganz spannende Wissenschaftsdisziplinen leid, die haben eben keine so schönen Bilder. Die reden nicht drüber, gibt's irgendwo Aliens. Die reden nicht drüber, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Wir stellen und beantworten schon einige Fragen, die zwar fürs tägliche Brot nicht wichtig sind, die aber doch irgendwie drinnen so ein bisschen ein Kribbeln erzeugen. Also wenn wir draufkommen, da gibt's eine andere Erde, ist nicht uninteressant, glaube ich. Und wenn wir draufkommen, ja, unsere Sonne wird nur mehr 5 Milliarden Jahre leben. Oder wenn die Linzer plötzlich einen kleinen Planeten entdecken und das Teleskop zusperren und messlesen lassen, ne? Oder sich bekehren oder zum Feiern anfangen, könnte das sein. Dann wissen wir, die Welt geht unter. Das sind also Fragen, die uns bewegen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dafür Geld ausgegeben wird. Weil wir überall eigentlich mit Dingen quasi beschäftigt sind, die einerseits zwar scheinbar unendlich fern sind, aber andererseits ganz viel mit uns zu tun haben. Mit inneren Ängsten, mit inneren Fragen, nach der Zukunft, nach der Vergangenheit, mit uns selber. Also ich glaube, wir beantworten sehr viele Fragen, die mit dem menschlichen Selbstverständnis ganz stark zu tun haben. Aber wenn ich da auf was herumgehe, dann weiß ich, das ist einmal in einem Stern gewesen. Das sind alles Dinge, die doch einen Bezug haben, so fern, so nah ist das Ganze. Und drum? Ja, das ist ja gut. Also da würde ich nicht dagegen ankämpfen jetzt. Nein.
So, wir haben jetzt sozusagen drei Fragen, die in Fragen nicht klar ist. Also
zuerst, ich bin immer lang, ich werde es kürzer beantworten.
Und dann der Herr an der Säule.
Bitte. Ich habe nur eine Frage.
Dann würde ich aber die gleiche Zeit dafür verwenden wie für die drei. Also ich sage, ich rede immer gleich lang pro Fragengruppe.
Ja. Ja. Nein, Sie haben ganz am Anfang, also eigentlich die Frage der Grund, Sie haben ja jetzt erwähnt, wie risikohaft eigentlich eine Rakete.
Ja. Einen großen Opfer gegeben, ja.
Ein teurer Satellit und dann ist das Risiko. Und dann haben Sie ganz am Anfang erwähnt, in Zukunft wird es eine gestartet mit einer indischen Rakete. Jetzt würde ich fragen, wieso eine indische Rakete?
Weil das so billig ist. Ja, so billig. Nein, ich meine, natürlich geht man Risiken ein mit jedem System und wem. Es gibt sehr verlässliche Systeme, das hat aber alles einen unterschiedlichen Preis, so einfach ist es. Und in dem konkreten Fall dieses kleinen Satelliten, wir haben jetzt erst von riesigen Beträgen geredet, ja, ich habe so gesagt, der Herschel-Satellit grob eine gute Milliarde kostet, das Ganze. Der Staat alleine 100 Millionen und so. Also riesige Summen. Und das habe ich Ihnen gesagt, es wird im Herbst oder im Anfang des Frühjahrs der erste österreichische Satellit starten. Na, glauben Sie, dass Österreich solche Beträge leisten kann? Natürlich nicht. Und da ist es so, dass wir einfach versuchen, hier den Hirnschmalz einzusetzen und alles möglichst günstig zu machen. Und wir bauen einen Satelliten in Österreich, der hat ein Gesamtbudget von, in der Größe, kommt davon, was man rechnet, etwa 600.000 Euro. Also das ist also gegen eine Milliarde schon ein bisschen andere Größenordnung. Also ich meine, das ist, ich würde sagen, in der Millionenshow könnte sich schon einen Satelliten kaufen dann. Also es ist wirklich eine günstige Geschichte. 20 Zentimeter groß mit einem kleinen Teleskop, so wie ein kleiner Operngucker da drinnen, mit dem man nur die allerhellsten Sterne anschauen wird können, bis zu, der kann keine Sterne schwächer als dritter Größe beobachten. Ich denke mir, das ist ein Blödsinn, Herrst, ich meine, das geht von der Erde auch. Ja, aber der ist oben und hat keine Helligkeitsschwankungen durch die Erdatmosphäre. Der kann also die ganzen hellen Sterne im Himmel so genau in der Helligkeit vermessen wie nie zuvor. Und das ist eine Nische, da haben wir uns überlegt, wo geht's billig, wo kann man sowas machen. Und das haben wir gemacht. Und natürlich, jetzt können wir uns die 600.000 Satellitenkosten nicht mit einer Milliarde Startkosten tun. Und die Inder machen es für 60.000. Wenn er hin ist, ist er hin, ne? Also wenn er hin ist, ist er hin, dann probieren wir es ein zweites Mal. Das ist also wirklich, zahlt sich aus. Die machen das deswegen so billig. Das ist ein ganz kleiner Satellit. Da werden 15, ist nur nicht ganz klar wie viele, solche Satelliten rausgeschmissen einfach. Und damit ist er großer. Das ist quasi der Ballast, damit sie den Großen auswuchten können. Tun sie ein paar so kleine rundherum. Die werden teilweise in Colleges in der USA gebaut. Die basteln das so im Praktikum. Und wir haben auch so einen. Ne? Wir machen halt rot-weiß-rot. Also zwei werden von uns gestartet. Einer gehört der Uni Wien und einer gehört der TU Graz. Und das sind zwei, das sind eigentlich zwei, das muss man sagen, wir nennen das Bright, aber das sind eigentlich zwei. Der eine heißt der TUGSAT 1, ne? TU GrazSat 1 und der andere heißt UniBright für die Universität Wien. Bright natürlich, weil es so was Kluges ist. Und weil er so helle Sterne anschaut. Und wenn man sehen, ob er funktioniert, natürlich ist das ein gewisses Restrisiko, aber die Inder haben durchaus eine gute Startrate mittlerweile für diese Raketen, die sie da verwenden, die abgeleitete militärische Raketen sind, die oft recht verlässlich sind. Also die Russen, da haben wir jetzt der Most-Satellit, der andere, der da drauf war, der ist mit einer Interkontinentalrakete, mit einer abgerüsteten Salt-Rakete von den Russen gestartet worden. Der ist normalerweise zum Auslöschen anderer Zivilisationen gebaut worden, die Rakete. Und wir verwenden, um einen Satelliten damit zu starten, auch sehr günstige Lösung. Und ein sinnvoller Einsatz dieser Technologie. Genau, eine gescheitere Geschichte. Und da versucht man halt nicht, und das geht mit so teuren Großsatelliten, könnte man das nicht machen. Aber mit so experimentellen Sachen ist eine kluge Möglichkeit. Das geht vielleicht mal schief, aber das ist ein geringes Kapital, das da im Vergleich investiert wird. Und aus der Hintergrund, so wieder so lang geredet, jetzt müssen wir bremsen.
Mach ich dann. Ja, ich hätte noch eine technische und auch eine finanzpolitische Frage. Ah. Beginnen wir mit der technischen. Also irgendwie haben Sie verstanden, dieser Herschel, ja, der hat eine Trajektorie wie ein Satellit um die Erde dann trotzdem.
Nein, um die Sonne. Der ist Sonne. Der ist so wie ein Planet fliegt um die Sonne. Der fliegt mit der Erde im Paarlauf, sozusagen die Erde ist innen und der fliegt einfach außen mit. Ganz parallel zur Erde, einfach hat er die Außenbahn. Der nächste, der ist hier ein bisschen weiter, denkt, sagt, das geht ja gar nicht. Der Herr Kepler hat doch gesagt, dass die Umlaufzeiten und die Radien irgendwie miteinander zu tun haben. Wenn wir einen anderen Radius haben, muss auch die Umlaufzeit anders sein. Sag ihn aber, der Planet, die Erde und der Satellit hat die gleiche Umlaufzeit. Das geht noch ein Kepler gar nicht, ne? Geht nicht. Aber der Kepler hat natürlich nur dieses Problem betrachtet, wo es zwei Körper gibt. Die Erde und die Sonne, den Planet und den Stern, die Sonne in der Mitte. In einem System, wo man drei Körper hat, tut ja der dritte Körper, die Erde, auch ein bisschen was. Und die Erde zieht gerade an den Satelliten so ein bisschen zusätzlich mit, dass er eher wie ein Hund so mitrennt. Also der gibt gerade die Zusätze, das ist ein Punkt, der nennt sich Lagrange-Punkt, aber wir wollten nicht zu technisch werden, der so ist, dass die Erde um das Erdsal nur zusätzlich an den Satelliten anzieht, dass der dort auch ein Jahr braucht. Also es ist eigentlich noch ein Kepler nicht erlaubt, aber die Erde macht es möglich, dass dort eine Umlaufbahn ist, wo das geht. Da gibt es sogar eine zweite Umlaufbahn, wo das auch so ist, nämlich innerhalb der Erde. Das ist der Lagrange-Punkt 1, der andere ist der 2, wo man innen sagen müsste, der Satellit müsste ja die Erde innen überholen. Wenn er weiter innen ist, müsste die Erde innen überholen. Nach Keplerschen Gesetzen geht wieder nicht. Aber da bremst die Erde gerade so ein bisschen mit, dass er nicht vor kann. Das gibt es genau am Punkt, da muss man genau hinkommen, das muss man an Satelliten dort halten, dass das funktioniert mit leichten Korrekturen. Und dann hat man das auch. Und das ist eine tolle Geschichte, ne?
Danke.
Und sehr praktisch, weil das bedeutet, der ist immer in der gleichen Entfernung, gleichen Richtung von der Erde aus beobachtbar. Das ist eine spektakulär nützliche Sache. Der innere Punkt, vielleicht noch Ergänzung, das ist der tolle Platz für Sonnensatelliten. Also der SOHO zum Beispiel und andere Sonnensatelliten, die immer auf die Sonne schauen wollen, die also gerade die Sonne wollen, die tut man genau innen hin.
Und das ist eben 1,5 Millionen Kilometer.
Circa, ja.
Und mehr oder weniger geht da nicht, weil dann wieder
nicht mehr. Nein, das ist also, ich kann ja die genaue Zahl nicht, da müsst ihr jetzt googeln, ich wüsste es auch nicht, das ist so viel. Keine Ahnung, ja.
Mit 50 Millionen Kilometer geht es nicht mehr dann.
Ich sage ja nicht, vielleicht braucht man sogar 50 mehr, weil es nicht 1,5 sind, ich weiß die Zahl nicht, aber das sollte schon dort sein. Also der Punkt ist relativ einzuhalten, und wenn man da aus dem rauswandert, muss man korrigieren. Das wird auch immer wieder gemacht, dass er dort bleibt. Aber da gibt es genau einen Punkt, natürlich. Also da kannst du, wenn es nicht dort sind, dann geht das nicht.
Ja, zur zweiten Geschichte.
Finanzen.
Ist ja sehr viel gesprochen worden drüber. Ja. Wer sind jetzt die Länder, die da zahlen? Sind das die ESA-Länder?
Ja. Also es ist generell so, dass natürlich all diese Weltraummissionen, weil sie so teuer sind, natürlich für einzelne Nationen, weil die Astronomie ist nirgendwo wichtig. Das sind jetzt große Zahlen, aber für ein Land sind das keine Zahlen. Das kommt dann jetzt groß vor. Aber wenn Sie das überlegen, wie viele Länder da zusammenarbeiten und dass das nicht einmalig bezahlt wird und draufgeschossen wird, das Geld, ist es eigentlich sehr, sehr wenig. Also wenn Sie es jetzt nur mit das umlegen, da zahlt ganz Europa zusammen, die NASA ist mit 20% beteiligt, Kanada noch ein bisschen. Und das Ganze wird nicht ausgegeben auf einmal und weggeschmissen, das Geld, oder verbrannt, ja, sondern das Geld wird über 15 Jahre hinweg typischerweise für so eine Mission in diesen Ländern ja selbst ausgegeben. Ja. Österreich hat da circa im Bereich von 1% mitbezahlt, von der Milliarde ist 1%, na wie viel ist das? Das sind 10 Millionen, ne? Das sind 10 Millionen und das haben wir jetzt über 15 Jahre hinweg gemacht. Da kann man nicht immer sagen, das ist zu viel. Aber ich meine, ich hoffe, dass bei Ihnen jetzt nicht allzu viele Leute sagen, das ist immer noch zu viel. Vor allem das Geld wurde nicht irgendwo hingeschickt. Was hat bei uns ein Geld gekostet? Ich habe Studenten angestellt. Ich habe Doktoranden, Dissertanten, Postdocs angestellt, die Sachen programmiert haben, die Reisen gemacht haben, weil es zu Kollegen haben von uns. Das ist ein Geld, das ist bei uns in Ausbildung geflossen. Die haben jetzt super Jobs in der Industrie. Also das ist im Wesentlichen Förderung von Bildung in Österreich gewesen. Wir haben niemandem einen großen Geldbetrag überwiesen. Also das relativiert ein bisschen diese großen Kosten, die auf dem ersten Mal, boah, so viel Geld. Also, das ist natürlich viel Geld und jedes Geld soll gut überlegt werden, aber es sind nicht solche Beträge, wo man sagen muss, da habe ich ein schlechtes Gewissen, da schlafe ich schlecht. Ich finde, das ist gut investiert. Und
also gerade momentan, glaube ich, sieht man doch viele Projekte, die sinnlos erscheinen, wo schneller mehr Geld weg.
Genau, das muss ich auch sagen. Ich meine, da würde jetzt nicht die Bankenkrise oder irgendwas anderes da ein billiges Beispiel bringen. Aber ich weiß ja, wie unser Geld ausgegeben wurde. Und das ist in Gehälter im Wesentlichen von österreichischen Bediensteten gelaufen und nicht in Mainz, nicht einmal, sondern wie gesagt, groß das in Leute. Wir haben viele Sachen, die in Dissertationen auf der TU Wien, Dissertationen bei uns an der Universität Wien, finanzierte Dissertationen, teilweise Postdocs, die im Rahmen ihrer Arbeit diese Beiträge geliefert haben.
Und wir sind schon bei der nächsten Frage. Und zwar der Herr da.
Bitte.
Ja, jetzt nur einmal zum Geld.
Hallo.
Wie viele Studenten studieren circa in Österreich so Astronomie?
Mhm, ja.
Und wie viel vom Wissenschaftsbudget habt ihr? Ich finde eh, dass das super ist.
Ja, ja.
Das zweite wäre dann das, wie realistisch sehen Sie, dass man tatsächlich so eine zweite habilitable Planeten irgendwo findet und in welcher Zeit?
Gut, also zuerst einmal zu den Zahlen, wie viele Leute studieren. Ich habe jetzt nicht die gesamtösterreichischen Zahlen, aber Wien dominiert das natürlich total. Also wir haben insgesamt 380 Studierende in Wien der Astronomie, in allen Stufen vom Baccalaureat bis zum Doktorat. Und jetzt geben wir noch, sagen wir mal, 100 dazu vielleicht für Graz und Innsbruck, letztlich die in dem Bereich bleiben, oder vielleicht 150. Ich hoffe nicht mehr, dass Innsbruck oder Graz ist jetzt da, aber in der Größe sollen es 500 sein. Also in Österreich, bitte? Na, das sind schon mehr, aber sagen wir mal, in der Größenordnung sind es quer durch alle. Das ist ja quer, das ist nicht ein Jahrgang, sondern in allen Altersstufen. Das müssen Sie ja dividieren durch eine Gesamtstudienzeit, wenn Sie es bis zum Doktorat machen, sagen wir. Da ist unterschiedlich natürlich, sagen wir, 6 Jahre, 7 Jahre in dem Bereich. Jetzt helfen Sie mal beim Dividieren, dann haben wir beim Jahrgang also so 70 oder 50 Leute oder so ist in der Größenordnung. Sprich, die Vorlesungen sind schon übersichtlich. Dann werden wir auch Vorlesungen, wo 15 Leute drin sind. Wir sind nicht überlaufen, aber wir sind ein Kaminstudium. Es gibt also viel kleinere Studienrichtungen, viel kleinere. Wir sind zum Beispiel in Wien vergleichbar mit der Physik, mit der normalen Physik, wenn man das Lehramt nicht nimmt, also Diplomphysik, vergleichbar. Also durchaus ein großes Fach, weil wir eben sehr attraktiv sind. Das passt wieder. Witzig, wir sind also attraktiver als unsere, als man einfach von der Anwendung her glauben würde. Genau. Also sind wir eigentlich überproportional viel und haben deswegen witzigerweise jetzt vom Personal ausgehend sogar relativ viel Studenten, haben ein Studentenproblem. Dass wir quasi von der Betreuungssituation teilweise in Lehrforschung ein Problem kriegen. Gerade bei den praktischen, am Teleskop, da kann ja nicht, wie die Psychologen 4000 Leute ins Konferenzzentrum setzen und die Vorlesung halten. Am Fernrohr ist das ein bisschen schwieriger, da braucht man mehr Personal, ne? Also das ist die eine Frage, nur dass wir diese Zahlen haben. Wo kommen die unter? Die Frage, erzeuge ich es zusätzlich? Was machen die nachher? Ja, die haben Physik gelernt. Die haben Mathematik, Informatik gelernt, viele Probleme gelöst. Also, wenn ich Software, Flugsoftware für einen Satelliten schreiben kann, die Leute kriegen einen Job, das können sie mir glauben. Also, das ist kein Problem. Also, da haben wir eher das umgekehrte Problem, dass wir teilweise, gerade in Kooperationen mit der TU, das Problem haben, dass Leute einen Diplom-Ingenieur haben. Wir hätten sie gern für die Dissertation, die gehen weg, weil sie natürlich in der Industrie das 3-, 4-, 5-fache kriegen von dem, was wir anbieten können. Das ist eher das Problem. Das ist also quasi Berufsperspektiven. Aber es gibt da Leute, die machen ganz was anderes. Die sind, ich meine, was macht der theoretische Physiker, der Realitätstheorie gemacht hat? Da gibt es auch keine Anwendung. Also es werden Leute Lehrer nachher. Ich habe jetzt gerade wieder einen, der quasi Astronomie gemacht hat und jetzt in der Schule anfängt, ob Herbst, Mathematik, Physik. Der hat keine Ausbildung auf den Fächern, aber das sind Fächer, die gibt es viel zu wenig in den Schulen, total nachgefragt, der macht dann parallele Zusatzausbildung, wird sicher guter Lehrer werden. Ich kenne ihn, super vorgetragen, die kennen die Physik. Nur mal, also es gibt ein breites Feld. Zweite Frage, kurzes Stichwort, Sie haben irgendwas noch gefragt gehabt. Also das ist der Anteil vom Wissenschaftsbudget. Weiß ich nicht. Also ich sage Ihnen einmal, ich weiß nicht vom Budget her, aber ich weiß zum Beispiel vom Personal auf der Uni. Wenn ich sage, die ganze Uni hat ca. 10.000 Leute bei uns Personal und wir haben so 60, 70 Leute bei uns auf der Sternwarte, dann ist das so. Rechnen Sie sich selber irgendeine Fraction aus.
Ja, aber. Darf ich Sie sozusagen bei dem Thema abholen, weil wir noch zwei Fragen haben und danach müssen wir von der Zeit her sozusagen enden.
Genau.
Sie werden fürs informelle Gespräch noch gerne
da sein, wahrscheinlich bis
dahin. Vielleicht können wir bei den finanziellen Fragen dann ins informelle übergehen, eventuell. Bitte.
Entschuldigung. Ja, da eine kurze Antwort drauf. Das ist ein Satz von mir. Da sage ich das, was der Carl Sagan gesagt hat in seinem Buch. Über Contact. Sie haben den Film vielleicht gesehen, da hat der Vater zu seiner Tochter gesagt, die nachgefragt hat, ob da oben irgendwo bewohnte Planeten sind. Und da hat der Vater zu ihr gesagt, wird man da oben keine andere Erde finden, wäre es eine riesige Platzverschwendung. So, Frage bitte.
In Wien, im Museumsquartier läuft derzeit eine Ausstellung über Kunst, die sich mit dem Thema Weltraum beschäftigt. Uh-huh. Diese Kunst ist also eher bescheiden, aber es laufen dort eine ganze Reihe von interessanten Videos und dort werden zum Beispiel adaptive Teleskopsysteme gezeigt, also sowohl
in der Kunsthalle in Wien?
Im Museumsquartier.
Ja, ja.
Und
ich habe einen Vortrag, ich habe den Vortrag dort vor 2-3 Wochen gehalten.
Ah, sehr gut. Also zum Beispiel adaptive Systeme werden dort gezeigt, genau. Also sowohl im Bereich des Lichtes wie auch auf Radiowellen. Und es werden auch eine ganze Anzahl von Agglomerationen von Teleskopen gezeigt. Und meine Frage ist jetzt, entspricht so eine Ansammlung von Teleskopen einer Addition der Flächen oder gibt es durch die Entfernung, die zueinander haben, zusätzliche Effekte, die das
wirtschaftlich machen? Kurz gesagt, beides. Ich habe die letzten zwei Wochen aufgeopfert, im Schweiß meines Angesichts, genau Beobachtungszeitanträgen für so eine Agglomeration, wie Sie es gesagt haben, von Teleskopen. Und das habe ich deswegen getan, deswegen habe ich meine ganzen Leute getreten, dass wir fertig werden. Da war letzten Donnerstag die Deadline, da musste man das einreichen, die Projekte, da haben wir 6 Projekte eingereicht. Und heute Vormittag habe ich eins von der APA gehabt, habe ich 3 Stunden fast mit dem gerechnet für eine größere APA-Sache, wo wir so ein großes Teleskop verwenden wollen. Dieses Teleskop, das ALMA-Teleskop, ist aufgebaut aus zig Einzelteleskopen, die einerseits additiv mehr Licht sammeln, das ist ja logisch, das ist ein größerer Trichter, aber auch durch die Abstände schärfere Bilder erzeugt. Die Größe, der Durchmesser eines Teleskops definiert auch die Schärfe der Bilder. Und die Schärfe der Bilder kann man eben auch dadurch steigen, dass man nicht ein großes Teleskop hat, sondern viele kleine speziell zusammenschaltet. Und das ist billiger und flexibler. Und darum hat man dieses große Radioteleskop jetzt gebaut oder ist gerade dabei, bis 2013 fertig zu bauen, am Altiplano in Chile. Das wurde schon kurz angesprochen, das ALMA-Teleskop. Und das machen wir gerade. Da haben wir ganz, ganz viel Hirnschmalz reingesteckt, dass wir da bei der großen internationalen Konkurrenz von Nordamerika, von den Japanern, die da alle gemeinsam gebaut haben, Frage Geld. Da ist nicht einmal nur Europa, Drittel Nordamerika, 15% dann noch Japan und dann noch kleinere Beteiligungen. Ganz ein Riesenprojekt. Das machen wir alles gemeinsam. Es wird nichts verschwendet bei uns, weil wir haben einfach knappe Mittel, wir können nichts duplizieren. Es gibt da nicht eine Konkurrenz, ja, wir bauen dann nur was Größeres und der andere hat ein bisschen ein Kleineres und dann braucht man das nicht, sondern wir machen es meistens zusammen, wenn man dann mehr davon hat.
Gut, wir sind sozusagen jetzt bei der letzten Frage und würden dann ins informelle Gespräch gehen. Also Sie können dann gerne Ihre Fragen noch im Konkreten
stellen. Wie wird die Entfernung von ganz weit entfernten Objekten berechnet? Beziehungsweise
Kometen.
Prinzipiell
Objekten. Entschuldigung, für sagen Kometen. Objekten. Naja, das ist mit von Fernen geht's gar nicht. Oder direkt gar nicht. Ich sage Ihnen nur ein paar Ideen, die es gibt. Das erste lernen Sie in der Schule. Das ist Trigonometrie, Parallaxen. Parallaxen macht man, indem man eine Standlinie macht, so wie man auf der Erde auch Vermessung macht. Man macht eine Standlinie, die ist 10 Meter lang und dann misst man den Winkel zu einem Objekt von zwei Seiten dieser Standlinie und natürlich von der einen Seite ist der Winkel ein bisschen andere, wieder von der anderen Seite, auch wie unsere zwei Augen messen so Entfernungen. Ich weiß, dass Sie weiter sind, weg als der Kollege, weil eben unsere Augen einen anderen Winkel dann haben. So kann man Entfernung in der Nähe messen, das geht sehr gut im Planetensystem natürlich, aber auch bei den nächsten Sternen. Die nächste Annahme, die man machen kann, ist, wenn man nun weiß, wie hell sind Sterne, einzelne Sterne, ich möchte es fertig erzählen, ich kann das glaube ich recht gut, wenn ich weiß, wie hell sind Sterne, dann kann ich mit der Annahme, das ist eine vereinfachte, die man jetzt kritisieren kann, die anderen Sterne sind genauso hell. Schließen, der Stern ist um so viel weiter weg, wenn um so und so viel Schwäche uns erscheint. Das wäre natürlich ein sehr primitiver Zugang, aber wir machen es auch nicht anders. Wenn etwas klein uns erscheint oder schwächer leuchtet, ist normalerweise, wenn es gleich hell ist, weiter weg. Ja? Das kann man natürlich klüger machen, dass ich halt genauer weiß, der Stern ist ein bisschen röter, dadurch sollte er eigentlich weniger hell leuchten, dadurch ist er nicht ganz so weit weg wie der andere. Also man kann, wenn man Sterne genau kennt und weiß, wie sie funktionieren, dann kann man aus ihrer Helligkeit und andere Eigenschaften auf ihre Entfernung schließen. Das ist also der nächste Schritt. Und es gibt auch Sterne, die haben eine ganz genaue charakteristische Helligkeit, die man aus ihrer Pulsation ableiten kann. Man misst wiederum, wie ändert die Helligkeit. Und die einen Sterne, die schneller schwingen, die haben eine andere Helligkeit als die anderen. Man kann also sozusagen, man nennt das Kerzen, Eichkerzen sozusagen, hat man im Universum stehen. Und aus der Helligkeit, aus der Helligkeitsänderung kann man ableiten, wie hell sind sie. Sollten sie wirklich sein, und aus ihrer schwachen Helligkeit, die man beobachtet, sind sie weiter weg. Und das Fernste, was man verwenden kann, sind Sternexplosionen. Diese Supernova-Explosion, das ist auch nur ein Beispiel. Die anderen Methoden, die noch kommen, sind alle deutlich komplizierter und nicht so schnell zu erklären. Supernova-Explosionen, besonders einer speziellen Art, da wird immer der gleiche Treibstoff verbrannt. Eine ganz gewisse Menge Treibstoff wird verbrannt. Und darum leuchten die ganz genau immer gleich hell. Ist klar, wenn man der Blitz vom Fotoapparat, wenn man den zündet, ist auch immer gleich hell, weil genau die gleiche Menge Strom dadurch geschickt wird. Und die haben die gleiche Helligkeit, und wenn eine Supernova schwächer leuchtet, ist sie weiter weg wiederum. Da muss man wieder korrigieren für Dinge, aber das ist eine ganz helle Explosion, da kann man wirklich ganz, ganz weit raus ins Universum schauen. Und das sind die anschaulichen Entfernungsbestimmungsmethoden, und dann gibt es noch deutlich kompliziertere, wo man viel geometrische Dinge noch dabei hat. Aber es gibt so eine Stufenskala der Entfernungsbestimmung, und wir können so also die Entfernungen bis in große Distanzen bestimmen. Bitte.
Ja, damit sind wir jetzt sozusagen beim offiziellen Ende des Vortrags- und Diskussionsrunde. Das heißt, Sie können gerne noch hier bleiben und mit Herrn Professor sozusagen im direkten Gespräch noch plaudern zu den ein oder anderen Fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die genauen Ausführungen und auch für den sehr spannenden Vortrag. Vielen, vielen Dank. Ich darf mir kurz noch erlauben, die nächsten beiden Veranstaltungen anzukündigen. Und zwar die nächste Veranstaltung wäre am kommenden Donnerstag zum Mittag bei Kepler. Da haben Sie die Möglichkeit, Mittag zu essen hier und einen Vortrag anzuhören. Startet um 12:30, glaube ich. Das ist da nicht aufgeschrieben. Woran arbeiten Sie, Frau Karnika, ist die Frage. Da geht es um einen Vortrag vom AFO Architekturforum. Und am Sonntag, den 10. Juli, gibt es wieder eine gastrosophische Matinee zum Thema Unkrautsalat mit Thomas Maus und Georg Friedl, Koch der Mühlviertel im Salzamt. So, das wären die nächsten beiden Veranstaltungen, also kommenden Donnerstag und kommenden Sonntag, wobei Sonntag ist um 10 Uhr, glaube ich. Ja? Gut, also Sonntag um 10 und Donnerstag 12:30. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie das interessiert. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, angenehmen Abend und hoffe, Sie kommen gut nach Hause.
Ich sage auch noch kurz eine Sache, ganz kurz, ja, ganz kurz. Ich bin jetzt natürlich jetzt noch bereit, ein paar Antworten zu geben auf Fragen, die noch nicht gestellt worden sind. Ich werde aber sicher nicht mehr 52 Antworten geben. Wenn Sie an 52 Antworten auf nicht gestellte Fragen interessiert sind, ich habe Ihnen kleine Bestellzettel mitgebracht zu dem Buch, das für so lange Zeit der Penetrant eingeblendet wird, das mir ermöglicht, auch den meinen Kindern zu Weihnachten wieder irgendwie schön leuchtende Augen zu geben. Sonne, Mond und Sterne, wir haben uns im Jahr der Astronomie damit beschäftigt, die wichtigsten astronomischen Fragen kurz und prägnant zu beantworten. Teilweise in einem ähnlichen Stil, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, dann kaufen Sie sich vielleicht dieses Buch. Das hat auch eine Sendereihe dazu gegeben, das war jede Woche auch im Radio. Ich habe das Buch nicht mit, aber ich habe hier Bestellformulare, wo Sie es ganz einfach kaufen können. Sie kriegen es zwar beim Amazon und im normalen, gut sortierten Buchhandel. Ich lege Ihnen einfach Erinnerungszettel her. Dankeschön.
Danke,
und das ist der gemütliche Teil.